war schon Mitte der Piraten, als Fridays for Future noch ein feuchtes Glimmen in den Augen von Frau Thunberg war.
Digital Life Talk
mit Jan Möllendorf. Ja, das war doch mal ein Statement von Maurice Konrad. Maurice ist mein heutiger Gast im Podcast Digital Life Talk. Mein Name ist Jan Möllendorf. Ja, und die Idee von meinem Podcast ist ja, mit Menschen aus allen Ecken unserer Gesellschaft zu sprechen. Dazu gehört doch natürlich auch jemand, der bei Fridays for Future aktiv ist. Und das ist Maurice Konrad. Maurice Konrad habe ich kennengelernt, als er auf der Bühne stand, und da hat er einen grandiosen Vortrag gehalten über die Kommunikation innerhalb der Fridays for Future Bewegung, wo er einen wesentlichen Anteil dran hat, weil er die Infrastruktur für Fridays for Future in Deutschland aufbaut. Ganz nebenbei ist Maurice Konrad Politiker, er ist Mitglied der Piraten und als gewählter Stadtrat in Mainz der einzige Vertreter der Piraten dort im Stadtrat. Er macht auch Schauspielunterricht und ist insgesamt ein, wie ich finde, sehr quirliger, sehr aufgeklärter, junger Bursche. Generation Z hatte ich ja schon mal jemand, da mehr Unternehmer, jetzt mehr politisch engagiert. Wir hatten eine lebhafte Diskussion über seine Politisierung, über seine Hocherlebnisse und seine Frustrationserlebnisse. Wir haben über seine Schulzeit gesprochen, das Verständnis der Lehrer für sein politisches Engagement. Wir haben über das Verständnis seiner Eltern für sein politisches Engagement gesprochen. Also insgesamt lohnt es sich auf jeden Fall, wenn man mehr lernen will über Fridays for Future und das Thema Digitalisierung, dann lohnt es sich reinzuhören. Wir haben nämlich zum Beispiel auch die Idee versucht zu entwickeln, eine Partei für digital ängstliche Menschen und eine für digital euphorische Menschen zu machen. Ja, hört rein, lasst euch inspirieren und ich freue mich natürlich wie immer über Feedback an podcast@defacto.de. Bis dahin, bleibt gesund, ciao, ciao. Das war der Grund, warum ich gesagt habe, cool, mit so einem Typen würde ich gerne auch mal reden. Habe übrigens interessanterweise gerade gestern Abend eine E-Mail bekommen von einem Zuhörer, einer Zuhörerin, die sagte, ich soll die Alten nicht vergessen.
Ja.
Finde ich cool, das habe ich mir gesagt, stimmt eigentlich, ja, das werde ich auch noch machen. Also jetzt zu dir. Und du bist ja auch schon gleich immer eingestiegen. Ich habe vielleicht dazu nochmal so ungefähr so im Kopf so drei Blöcke, über die wir reden wollen. Einmal dich persönlich, mal verstehen, wie kommst du dahin, wo du heute bist und wie kamst du dahin? Was hat dich angetrieben? Was hast du gemacht? Dann das ganze Thema tatsächlich Partei und Fridays for Future insgesamt so. Das hängt ja vielleicht zusammen, können wir ja drüber sprechen. Und dann hinten raus einfach so die Rolle in der Gesellschaft durch diese Aktivitäten und was du glaubst, wie die Gesellschaft so im Stress ist. Vielleicht siehst du das anders als ich oder vielleicht siehst du das anders als andere. Also aber vielleicht nochmal kurz, also Programmierer, wann genau bist du Programmierer geworden oder wie?
Was ich eigentlich gemacht habe, ist, ich habe mich mit 13, 14 sehr viel für Softwarearchitekturen interessiert und habe angefangen, ganz learning by doing, mich mit Informatik zu beschäftigen. Das war deshalb ganz spannend, weil ich mich immer sehr wohl mit Mathematik gefühlt habe und mich das aus irgendeinem Grund gereizt hat. Und das habe ich dann auch eine ganze Zeit lang sehr intensiv gemacht. Ich war ja noch nicht immer in der Politik aktiv und hatte sozusagen mein Leben neben der Schule zwischen meinem, sagen wir mal, 14. und 17. Lebensjahr bestand im großen Teil aus Schule und Softwareentwicklung. Okay. Da ich jetzt noch niemand war, der wirklich viel für die Schule privat gemacht hat, also ich habe mein Abitur, ich weiß nicht genau wie, aber es ist irgendwie passiert. Ich habe sogar 1,8 geschafft. Also ich habe insgesamt in der Oberstufe vielleicht 8 Hausaufgaben erledigt. Also ich war niemand, der sich privat sonderlich viel da reingehangen hätte, und dadurch habe ich viel mit dem Kram gemacht und habe da sozusagen meinen ganzen Intellekt irgendwie reingesteckt. Und das ist halt, sagen wir mal, zumindest heute in der Situation, dass ich halt ein Teil der Fridays for Future IT-Infrastruktur entwickle, dass ich sehr, sehr viel Privatprojekte gemacht habe. Das ist jetzt alles keine große Bühne, aber es ist sozusagen doch, glaube ich, ein relativ breites Feld, in dem ich Informatik gemacht habe. Und das ist sicherlich auch einer der Gründe, warum ich dann heute Mitglied einer Kleinpartei bin. Aber ich bin ja nie Mitglied geworden, weil ich politisch Karriere machen wollte, sondern ich bin ja aus Überzeugung Mitglied geworden. Und das hat sicherlich auch damit zu tun, dass ich mich viel für Software interessiere. Ja. Und ein technikaffiner Mensch.
Also da kommen wir gleich nochmal zu, wie du zur Politik gekommen bist. Vielleicht nochmal zwei Schritte zurück, kurz das Thema Programmieren. Die Zuhörer, die intensiv jeden Podcast hören, die wissen schon von mir, ich habe auch mal programmiert. C64, das wird dir von den Erzählungen noch was sein. Also ich bin praktisch Teil der C64 Basic-Programmiergeneration. Es war aber ohne konkretes Ziel. Meine Frage ist, hast du ein konkretes Ziel gehabt bei dem, was du gesagt als Programmieren angefangen hast? Also hast du gesagt, ich will meine Hausaufgaben mit dem Rechner machen oder ich will ein Spiel programmieren?
Nee, tatsächlich nicht. Ich habe mit Informatik angefangen, weil mich einfach gereizt hat, Software zu erschaffen. Also sozusagen den, oder was, das, was auch an Informatik so reizend ist, ist, dass man halt gesellschaftliche Probleme in unserem Kopf als Menschen herunterbricht im Prinzip auf eine Formel. Also letzten Endes, auch wenn natürlich ein Programmcode ein bisschen anders funktioniert, das ist ja letztendlich das Runterbrechen von komplexen Problemen auf Lösungen. Also letzten Endes gibt es ja relativ, man kann Zufallsvariablen erzeugen, aber letztlich bricht man das herunter. Und das ist durchaus sehr interessant. Also die Algorithmik dahinter macht Spaß. Das andere ist, ich wollte immer irgendwie einfach einen Computer verstehen, und das hat mir unfassbar geholfen. Denn selbst wenn ich heute nicht mehr aktiv programmieren würde, ist, glaube ich, das Verständnis für Computer, für ihre ganze Funktionsweise, sorgt dafür, dass man, wenn man mit ihm auch anders arbeitet, dass es keine Blackbox ist, die man nicht versteht und die nicht tut, was man will, sondern dass man sehr, sehr präzise weiß, wie dieser Computer funktioniert. Also besonders als jemand, der viel mit Webentwicklung macht, Netzwerktechnik ist man halt irgendwann tief drin und hat ein anderes, man benutzt einen Computer anders. Also er ist eher der eigene Sklave als nur ein Arbeitsgerät.
Er ist dein Sklave.
Genau, er ist ein Sklave.
Ja, das ist sehr cool.
Und das ist ein Verständnis, das haben, glaube ich, nur Leute, die sich intensiv mit Programmierung beschäftigen. Ja. Weil ich halt im Prinzip, also ich habe einen Browser und ich weiß, was der Browser tut. Ich kann diese Request, das ist jetzt keine Kunst, ich kann diese Request auch selber stellen über die Konsole. Ich weiß letzten Endes auch genau, wie die HTTP-Verbindung funktioniert. Ich könnte quasi diese HTTP-Verbindung in ihre Einzelheiten zerlegen. Nicht, dass ich das tue jeden Tag, das wäre, glaube ich, sehr aufwendig, aber es ist keine Blackbox. Es ist nicht einfach, das Ding funktioniert nicht, sondern ich hab ein Verständnis für die Einzelteile.
Verstehe ich total. Ich bin noch völliger Fan von. Also das ist auch meine These, das C64 habe ich gemacht. Meine These ist, dass bis heute mir das hilft, alles das hier besser zu verstehen, weil ich einmal selber Zeilen schreiben musste. Richtig. Ich habe irgendwann gemerkt, mein Talent ist begrenzt oder mein Nerdytum oder was auch immer. Ich bin dann irgendwann ausgestiegen, aber mir bis heute verstehe ich, wenn mir jemand erzählt, oh, wir müssen noch dies und dies coden, dann ist mir klar, das ist richtig Arbeit. Ja. Das ist der eine Punkt, dass ich verstehe, was Leute da eigentlich machen, und ich habe im Prinzip keine Angst. Und du solltest unbedingt, wenn du dich schon gemacht hast, den ersten Podcast anhören, den ich gemacht habe. Das war mit Marc Gumpinger. Marc Gumpinger im Prinzip ist ähnlich wie du, ein bisschen älter, aber hat aus Freude das Programmieren angefangen, aber vor allem auch der in dem Fall um visuelle Überlegungen irgendwo.
Als Künstler.
Der hat aber noch, genau, das war genau das, was wir da rausgearbeitet haben. Er war eigentlich immer irgendwie Künstler, und einmal war er Künstler und hat Spiele entwickelt, Mobile Gaming. Hat dann ein schönes Unternehmen gegründet, was er gut verkaufen konnte, aber er sagt, er war eigentlich immer schon jemand, der Bilder im Kopf hatte, die er über die Algorithmen...
Das ist tatsächlich was ich auch mal mir überlegt habe. Ich habe mir mal die Frage gestellt, weil ich ja jemand war, der, bevor er sich der Informatik auch verschrieben hat, eigentlich immer sich als Künstler begriffen hat. Ich wollte Schauspieler werden, wollte Schauspiel machen, Bühne etc. Und ich habe immer mal eigentlich den Zusammenhang zwischen beiden gefunden. Und zwar ist es beides was unfassbar Wertschöpfendes. Also es ist sowohl, wenn ich auf der Bühne spiele, erschaffe ich quasi ein Stück Kunst. Das ist in dem Fall natürlich singulär, weil es ein Bühnenstück ist. Man kann das dann vervielfältigen. Kunst im Zeitalter seiner digitalen Reproduzierbarkeit ist ein anderes Thema. Aber dann habe ich als Informatiker, erschaffe ich ja in gewisser Weise auch, ich erschaffe etwas. Also ich schaffe es, eine bestenfalls einzigartige Formation von Inputs auf ein Output zu bekommen, und das Ding ist erstmal, sie steht für sich. Ich habe auf der einen Seite habe ich immer sehr versucht, direkt grafisch was zu erzeugen, aber ich habe auch den ganzen anderen Kram gemacht. Ich habe mal eine Schach-Engine programmiert, einfach weil ich den Trick dahinter verstehen wollte. Ich habe mal irgendwann, als herauskam, dass Italien und ich glaube die Niederlande hatten die 2- und 1-Cent-Münzen verboten, oder sie haben sie abgeschafft, also jetzt keine tragische Geschichte, aber ich habe daraus überlegt, naja, wenn die jetzt immer auf- oder abrunden, wie könnte ich denn, also ein völlig beknacktes Problem, das kein Mensch hat, wie könnte ich denn einen Einkauf, eine Einkaufsliste in so viele Untereinkäufe zersplitten, dass ich am Ende, das kostet, ist natürlich sehr aufwendig, dann einzukaufen, möglichst viel Geld gewinne, weil es sozusagen immer abgerundet wird. Es ist auch mathematisch keine große Kunst, aber es ist für mich eine Herausforderung gewesen, das habe ich dann gerne gemacht, da war ich glaube ich 15. Das ist so ein bisschen, was mich gereizt hat. Auf der anderen Seite ist dann tatsächlich ganz praktisch, ich habe irgendwann mal Anfang des letzten Jahres im Februar mir überlegt, wie können wir denn die Effizienz der Fridays for Future Klimabewegung erhöhen. Wie können wir jetzt denn dafür sorgen, dass Leute, die irgendwo auf dem Dorf wohnen und zum einen keinen Photoshop haben und auch niemanden haben, der das hat und der auch die Zeit dafür hat, Sharepics, also digitale Bilder für Demonstrationen etc. zu verbreiten, wie kann man das denen ermöglichen? Und ich habe eigentlich keine Software gefunden, die das wirklich macht, auch free und sauber, und habe dann das Toolpick programmiert. Das ist eine Software, die ich heute halt meistens betreue. Das ist ein riesen Overhead eigentlich. Der basiert auf SVG-Templates mit Baukasten und einer Vue.js-Engine, die über den Datencontroller funktioniert. Das ist ein sehr cooles Projekt. Das ist sehr praktisch. Also da habe ich natürlich ein Ziel vor Augen gehabt. Ich wollte, dass das Ding funktioniert. dass es cool ist.
Toolpick ist dein Programm, das du entwickelt hast für Fridays for Future in Deutschland, damit dann Fotos deutschlandweit verteilt werden
können. So ähnlich. Also es funktioniert im Prinzip so, dass man braucht einen Entwickler dahinter. Mhm. Der Client macht letzten Endes Folgendes. Er baut quasi einen Vue.js-Datencontroller und das wird dann sozusagen immer automatisch gerendert. Und dann habe ich auf der anderen Seite noch Komponenten. Da kann man dann Demo-Routen eingeben in einer OpenStreetMap-Komponente und hat dann eben eine wunderschön gerenderte Demo-Route auf einer Karte und gleichzeitig noch eine Überschrift und so weiter und so fort. Das wird dann auf dem Server gerendert, weil der Server emuliert dann in Chrome dafür und so weiter.
Also aber das ist schon Wahnsinn. Ich finde es toll, dass jemand mit so viel Leidenschaft sich in so ein Thema so reindenkt. Du hast mich ungefähr 15 Mal verloren, ein paar Mal bin ich wieder zurückgekommen, aber ist auch völlig wurscht. Wir müssen nicht alles im Detail aufarbeiten, aber was auf jeden Fall du jetzt schon toll transportieren konntest, mit welcher Leidenschaft du Informatik gemacht hast, na, das finde ich mega. Ja. Das ist ja vielleicht auch nicht typisch, sag mal, für junge Leute, dass man das vielleicht, es gibt natürlich welche, aber nicht ganz so typisch. Ich hatte mir die Frage aufgeschrieben, wann bist du digitalisiert worden? Das habe ich jetzt schon einmal abgearbeitet. Du bist mit 13, hast so einen schönen Satz formuliert. Gesellschaftliche Fragestellungen in Codes umsetzen, hast du vorhin mal gesagt. Also das hat dich so ein bisschen bewegt. Du hast wahrscheinlich nicht gleich an die große Gesellschaft gedacht.
Nein, natürlich
nicht. Aber das im Nachhinein erkennst du heute, das hat dich offenbar damals schon bewegt, nicht so richtig verstanden.
Auf jeden Fall. Letzten Endes kann mit dem Toolpick kann quasi in unserer Corporate Identity Shapex erstellen. Und die sehen auch schön aus.
Sehr, sehr cool, sehr, sehr cool. Da kommen wir dann nochmal später drauf. Vielleicht einfach nochmal so zwei, drei, damit die Leute, die dich nicht kennen, verstehen. Zwei, drei Fragen dazu. Also Digitalisierung haben wir jetzt abgearbeitet. Ich hatte dir auch nochmal die Frage gestellt, wann bist du eigentlich und wie politisiert worden? Ja. Weil du bist ja auch sehr politisch aktiv. Du bist Mitglied bei den Piraten.
Ich werde häufig gefragt, warum sind sie denn Mitglied bei den Piraten? Die sind auch von der Bildfläche verschwunden. Und ich muss den Leuten immer erklären, dass hinter meinem Mitglieds- oder hinter meinem Beitritt steht ja keine Karrierekalkulation. Ja. Und insofern ist es auch kein Wunder, dass man dann eben auch mal zufällig Mitglied einer Partei wird, die vielleicht aus einer Karrieresicht jetzt nicht das Geeigneteste ist.
Also man sollte ja nicht, also das ist ja zum Beispiel etwas, was ich persönlich jetzt mit meinem Blick auf die Politik als Hauptvorwurf habe, wir haben viel zu viele Karrierepolitiker. Ja. Da fragst du dich manchmal, was ist eigentlich deren Vision, warum sie den Job machen. Ich würde jetzt mit meinen Worten umschreiben, wie ich dich jetzt erlebe und wie ich dich schon vorher bei der Präsentation erlebt habe. Du hast halt eine Idee, eine gesellschaftliche Idee, irgendwas, was dich beschäftigt und umtreibt. Und so bist du bei der Partei gelandet. Also du bist, und die steht für das, was du auch erreichen willst oder machen willst in der Gesellschaft. So kann man es ja schon formulieren.
Richtig,
Und
so müssen natürlich ein paar Sachen stimmen, aber bis jetzt gab es da noch keine Konflikte. Und das ist, glaube ich, das. Und ich habe es jetzt sehr gute Erfahrungen gemacht.
Also ich war immer begeistert, als die Piraten aufkamen, weil ich das erstmal unorthodox fand. Und das fand ich gut, weil damit mal so richtig die alte Parteienlandschaft durchgeschüttelt wurde. Dann sind sie ja nun leider ein bisschen verschwunden. Ich habe aber damals in der Phase einen super Vortrag auch schon gehört. Da ging es um Thema Datenschutz und personenbezogene Daten. Da hat er einen mega guten Vorschlag gemacht, fand ich großartig. Und ich habe erst jetzt das Parteiprogramm mir mal ein bisschen näher angeschaut oder zumindest eure Aussagen, damit ich irgendwie eine Vorstellung habe. Und saß dann so da und habe gesagt, naja, eigentlich da könnte ich eigentlich eintreten. Ne? Also das ist eine relativ, finde ich jetzt, moderne Sicht auf die Dinge. Das, und das ist ja jetzt auch nicht eine reine Internetpartei, wo alle wirklich wahnsinnig Internet-Nerds sind, sage ich mal. Sondern ihr habt ja also sehr schöne Formulierungen da drin. Umgang mit personenbezogenen Daten, Freiheitsrechte, Menschenrechte. Also das ist ja eine, ich finde, eine sehr moderne Partei.
Ich glaube, man muss das auch nicht jetzt in der Form ausarbeiten. Also die Piraten haben ihre Gründe gehabt, warum sie gescheitert sind. Und das ist, glaube ich, auch zu Recht in dem Zeitpunkt und in dem Kontext. Ja, genau. Das ist das muss man nicht ausarbeiten und da habe ich auch gar kein Problem mit. Ich bin ja damals Mitglied geworden, als es schon lange nicht mehr cool war. Also ich bin ja quasi kein Mitglied, das sich sozusagen für eine Zeit rechtfertigen muss und auch nicht den Anspruch hat, irgendwo einen Misserfolg gehabt zu haben, sondern ich bin erstmal nur für mich als Mensch. Und das ist momentan eben meine politische Umgebung, in der ich ja auch Stadtrat geworden bin und die mich bis jetzt, glaube ich, sehr gestützt hat.
Da wollt ihr jetzt mal drauf kommen. Ne? Du bist also nicht mehr nur Mensch und Parteimitglied, sondern jetzt bist du ja gewähltes Stadtratsmitglied. Da hast du ja mit einem Wählerauftrag mitbekommen, von dem man viel spricht. Erzähl vielleicht dazu noch mal ein bisschen was, wie du das im Täglichen erlebst jetzt, also von dem, stimmt, die Partei passt zu mir, hin zu, jetzt muss ich ja einen Auftrag erfüllen.
Naja, das ist, glaube ich, bei einer Partei mit einem Mandat noch alles sehr im Rahmen. Wir sind ja, oder wir haben jetzt ungefähr 1,5% in Mainz, haben uns gewählt, das ist für ein Mandat ausreichend.
Und du hast das einzige Mandat?
Ja, ich habe das einzige Piratenmandat in Mainz. Und was wir halt versuchen, ist, wir versuchen quasi aus unserer Rolle als Opposition die ganze Zeit die Sachen, mit denen wir Kampagne geführt haben und die Sachen, die wir in unserer Arbeitskreisen besprechen, umzusetzen. Also das ist natürlich häufig zum Scheitern verurteilt, einfach deshalb, weil die Mehrheitsverhältnisse so aussehen, dass neben mir noch 59 andere RatsmitgliederInnen dort sind. Aber letzten Endes ist das, glaube ich, der Wählerauftrag, den wir haben, ist noch sehr einfach zu erfüllen. weil man eben, oder wir haben insbesondere, glaube ich, besonders als, sagen wir mal, kleinere Partei, die jetzt nicht auf der großen politischen Bühne ist und die trotzdem gewählt wird, hat man vor allem den Auftrag, eine Alternative darzustellen, ohne sozusagen Fundamentalopposition zu sein. Ich glaube nicht, dass Leute, die uns gewählt haben, wir haben einen starken Fokus auf Klimaschutz gesetzt, wir haben eine autofreie Innenstadt gefordert, wir haben eine Legalisierung von Cannabis, auch Modellprojekte von Mainz gefordert. Ich glaube nicht, dass es unsere Aufgabe ist, die Fundamentalopposition zu allem zu bilden, sondern in den Punkten, in denen Parteien wie die Grünen, die Linken, die SPD einfach in ihren Strukturen verkommen sind, nicht weit genug gehen, dass wir dort als Partei und als mit qua meinem Mandat Akzente setzen und zur Position bewegen. Wenn man das jetzt mal ganz realistisch sieht, ist natürlich der größte Erfolg, den man als Oppositionspartei prinzipiell haben kann, eigentlich eine Diskursverschiebung. Also ich werde es nie erreichen, dass ein Antrag von unserer Piraten-Volt-Fraktion in der Form, in der ich ihn gestellt habe, beschlossen wird, weil das einfach aus, weil Politik leider so funktioniert, dass es nicht um Inhalte geht häufig, sondern um Strategie, um Machtverhältnisse, wie kann ich meine ganze Struktur, meine Fraktion vermarkten, aber trotzdem kann ich eine Diskursverschiebung erreichen, also ich erreiche einen Positionierungszwang. In Mainz haben wir die besondere Situation, dass die Grünen mit 17 Mandaten die stärkste Fraktion stellen und da haben wir eine Partei, die sagen wir mal, traditionell eher Oppositionsarbeit gemacht hat, in der Verantwortung stärkste Kraft und damit natürlich auch irgendwie regierungsführend zu wirken. Gleichzeitig haben die Grünen den Anspruch an sich selber, eigentlich die Radikalsten beim Klima- und Umweltschutz zu sein. Und das ist halt nicht kompatibel. Das ist auch die Personalien in Mainz bei den Grünen sind so in vielen Teilen so konservativ, dass da einfach vieles eben, sagen wir mal, nicht so ist, wie sich das auch viele Grünen-Wähler vorstellen. Und da habe ich häufig auch das Feedback bekommen von Leuten, die gesagt haben, ich hätte nie die Piraten gewählt, aber sie habe ich gewählt und ich finde es gut, wie sie sich im Stadtrat auch teilweise eben auch dafür einsetzen, dass Projekte, die von der Regierung gemacht werden, als das oder so wahrgenommen, wie sie sind, nämlich häufig nicht genug.
Da ergeben sich für mich schon wieder viele Fragen draus. Eine Frage wäre, also ganz banal, was war dein größtes Frustrationserlebnis bis jetzt als Stadtrat?
Mein größtes Frustrationserlebnis als Stadtrat war, ist tatsächlich eigentlich gewesen, als wir den Antrag eingereicht hatten. Da ging um Folgendes, es gibt in Mainz eine Ludwigstraße, die soll gebaut werden. Und es war damals so, dass es natürlich einen großen Teil auch innerhalb der Regierungsparteien gab, die da eher dagegen waren, weil sich Bürgerinitiativen dagegen gewehrt haben. Wir als Fraktion waren auch gespaltener Meinung. Also wir waren gar nicht so fundamental Opposition, wir wollen alles kaputt machen, sondern wir waren einfach nur, wir hatten eine sehr kritische Haltung zur Ludwigstraße. Und dann ging es eben an demselben Tag, wurde der Klimanotstand in Mainz beschlossen und da zu diesem Zweck wurden, das war übrigens auch ein kleiner Erfolg, den wir als Fraktion zu verbuchen haben, wir hatten dafür gesorgt, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler geladen werden, um eine Anhörung zu machen, weil sich natürlich ein Stadtrat, der das auch ehrenamtlich macht, fragt, ich rufe jetzt hier den Klimanotstand aus, hey, aber was kann ich denn daraus tun? Und wir hatten einen tollen Vortrag von Leuten von der Uni, die über mikroklimatische Simulationen gesprochen haben und gesagt haben, es müsste viel mehr in städtische Bauvorhaben einfließen. Welche Auswirkungen hat denn eine Bebauung auf das Mikroklima? Weil natürlich habe ich das Makroklima, ich habe einen Klimawandel, aber besonders in Städten kann man mit Bebauung sehr stark dafür sorgen, dass es sich, sagen wir mal, kühler oder wärmer anfühlt. Und das ist dann für die Gesundheit der Menschen sehr relevant. Also da geht es nicht nur darum, fühlt es sich gerade schön oder nicht an, sondern das hat dann eben auch mit Hitzetoten zu tun und damit, wie kann man alte und schwache Menschen oder auch Kinder davor schützen vor Hitze, die sich halt in Städten entwickelt. Und wir hatten einen wunderschönen Vortrag gehört, eigentlich alle Staatsvertreter, es wurde auch von allen geklatscht, logischerweise. Und dann haben wir im Zuge dieser Sitzung einen mündlichen Tagesordnungspunkt beantragt, dass das Bauvorhaben zur Ludwigstraße nur darum ergänzt wird, dass der Architektenvorschlag, nur darum ergänzt wird, dass diese Vorschläge der Architekten solchen mikroklimatischen Simulationen unterzogen wird. Also überhaupt nichts
Drastisches. Dass es berücksichtigt wird, also, was ihr gerade gehört habt.
Ne? Also im Prinzip nichts Drastisches, nicht dieses typische, die Opposition, die wollen wieder alles kaputt machen. Nee, es war so soft. Also ich habe noch nie so einen soften Antrag gestellt. Und das war dann eben auch so offensichtlich, dass auch innerhalb der Grünen-Fraktion nicht ganz Einigkeit darüber herrschte, warum man das jetzt ablehnen müsste. Also von der SPD und den Grünen haben tatsächlich sogar einmal einer und zwei von den Grünen haben den Antrag zugestimmt, hat aber insgesamt nicht gereicht und das hat mich schon sehr frustriert. Und dann kam es zwei Stadtratssitzungen später dazu, dass die Grünen im Prinzip diesen ganzen Antrag ein bisschen ausformuliert hatten und es in die Sitzung eingebracht haben und letztlich das Gleiche beschlossen haben. Es ging dann nicht mehr um die Ludwigstraße, es ging dann eben um alles auf einer größeren Ebene. Ludwigstraße ist dann damit aber schon rausgefallen. Man hat sowohl die Chance vergeigt, als sich dann auch nochmal damit die Blöße gegeben, im Prinzip diesen Antrag zu kopieren. Aber es ist halt letzten Endes sehr schade, weil man irgendwie das Gefühl hat, man macht was und am Ende schreiben es sich die Leute in ihr Tagebuch, die quasi Mehrheiten haben. Und das ist halt schade, weil es auch im Zuge der Ludwigstraße schön gewesen wäre, wenn die Architektenvorschläge diesen Simulation unterzogen worden
wären. Ja, verstehe total. Aber die Frustration hat dich nicht abgehalten, davon weiterzuarbeiten und hoffnungsvoll in die Zukunft zu schauen und trotzdem die neue Anträge zu machen, oder?
Tatsächlich überhaupt nicht. Also ich glaube, die Frustration damals hat mich eher dazu motiviert, das als Anlass zu nehmen, auch das nach außen zu kommunizieren. Ich habe dann eine kleine Rede gehalten, in der ich gesagt habe,
wo hast du die gehalten?
Im Stadtrat.
Okay, aha,
ich habe gesagt, es freut mich, dass wir die anderen Fraktionen inspirieren durften und habe das so ein bisschen für uns benutzt. Ich glaube, das ist auch das Ding, mit dem man mit sowas umgehen muss. Man sollte das nicht in sich hineinfressen. Ich glaube, das ist auch eine große Gefahr, der man unterliegt, wenn man Oppositionsarbeit macht. Egal, ob im Stadtrat oder im Gemeinderat oder im Landtag.
Die große Gefahr ist, das wäre noch eine Frage von mir noch dazu, ja, da ist noch eine andere Gefahr, dass man anfängt, sich zu verbiegen, um bestimmte Dinge zu erreichen.
Ja,
also, dass man dann auch sagt, okay, ich paktiere ein bisschen mit denen, ich paktiere ein bisschen mit jenen, dann kriege ich ein bisschen was von dem durch.
Das ist ja situationsabhängig. Also ich glaube, es gibt auch Situationen, in denen es nichts bringt, sich gegenseitig nur anzufauchen, besonders in der Kommunalpolitik macht es hin und wieder auch Sinn, sich an einen Tisch zu setzen, aber es ist halt immer die Frage, wo kann ich mehr mit erreichen? Und manchmal kann ich halt auch mit der Diskursverschiebung, kann ich mehr erreichen, als indem ich sozusagen mich von vornherein anpasse. Wenn ein Kompromiss von Anfang an so kompromittiert wird, dass im Kompromiss nichts übrig bleibt, dann war es ja auch kein Kompromiss, sondern dann ist es ja eher eine Form von Paktierung.
Ja, faszinierend. Also ich hatte noch ein paar Fragen zu deinem Thema. Vielleicht nochmal jetzt einfach ganz banal, weil es eine Frage ist, die mich heute Morgen auch beschäftigt hat. Hast du ein politisches Vorbild?
Nein, ich habe nicht mit einem Vorbild und ich glaube, das ist auch nicht ganz gut, weil man damit ja auch sich in seiner ganzen Freiheit einschränkt. Ich wurde politisiert, weil du die Frage am Anfang gestellt hast, eigentlich 2015, 2016, während in Deutschland und in Dresden auf einmal angefangen haben, Nazis durch die Straßen zu marschieren und Leute zu verfolgen. Mhm. Das war für mich eigentlich der Moment, wo ich irgendwie gedacht habe, oh Gott, die ganzen Gruselgeschichten meiner Oma aus der Nazi-Zeit werden irgendwie so ein bisschen wieder wahr und es gibt Leute, die das sich gerne wieder wünschen würden und die damit auch eine Öffentlichkeitswahrnehmung erreichen. Das hat mich damals ziemlich geschockt, weil ich das eigentlich immer so als ein, ich habe immer gedacht, die Nazis, die sind irgendwie, also da gibt's ja nicht wirklich in Deutschland. Also ich bin ja auch in Mainz aufgewachsen, ich bin hier ja sehr behütet eigentlich aufgewachsen und ich hatte in Mainz auch Gott sei Dank noch nie wirklich schlimme Erfahrungen, außer mit der jungen Alternative, mit Faschos. Das heißt, also ich bin ja sozusagen ein kleines privilegiertes Stadtkind, das dann erstmal so mitbekommen hat, so rosig ist es nicht. Und es gibt Leute, die haben Angst in diesem Land. Und das hat mich politisiert. Ich bin damals dann auf meine ersten Demonstrationen gegangen. Hier in Wiesbaden unter anderem. Und
also gar nicht Fridays for Future, gar nicht Klimaerwärmung, sondern das war in dem Fall tatsächlich,
genau, tatsächlich war das
Aufstieg der Rechten. Ne?
Genau,
der
das war für mich die Politisierung. Mhm. Es gibt dann ein paar Personen in der Politik, die einfach als Charaktere viele Eigenschaften haben, die ich sehr, sehr bewundere. Mhm. Ich glaube, dass Julia Reda als ehemalige Abgeordnete der Piraten im Europaparlament die Eigenschaft besitzt, dass sie damals eine große Glaubwürdigkeit in dem hatte, was sie getan hat. Das ist etwas, was ich mir immer wieder sage, das möchte ich gerne auch. Also ich möchte gerne glaubwürdig bleiben in dem, was ich tue und mir nicht vorwerfen lassen, ich tue das jetzt aus einer strategischen machtpolitischen Perspektive. Mhm. Und es gibt auch andere Charaktere, also sicherlich auch ehemalige Bundeskanzler der SPD, die in ihrer Art und Weise Charakterzüge aufweisen, die man heute in der politischen Ebene häufig vermisst. Also wir haben ja generell eine ganz andere Liga an Politikern heute, auch an Donald Trump. Also egal, wo man hinschaut, es wächst, und das finde ich ganz gefährlich, es wächst eine Riege an Politikern heran, die ein völlig anderes Selbstverständnis gegenüber sich und ihrem Mandat und ihrem Amt hat. Man möge sich mal vorstellen, 2002 in Deutschland gab es eine kleine Krise im Bundestag, da sind Politiker zurückgetreten, weil sie Miles and More Bonus meilen, von ihren Businessflügen auf ihr privates Konto gebucht haben. Mhm. Also das muss man sich mal überlegen. Man möge das einem Donald Trump nur vorschlagen, der lacht einem ja aus. Ja. Also das sind heute andere Maßstäbe, in denen Politiker sich selbst begreifen. Und das finde ich ganz, ganz, ganz gefährlich.
Also
insofern ist auch ein Konrad Adenauer sicherlich, obwohl ich mit ihm politisch völlig andere Wertevorstellungen vielleicht auch habe in vielen Punkten, kann auch in vielen Charaktereigenschaften ein Vorbild sein.
Das ist im Moment gerade, also brauchen wir gar nicht so weit zu gehen bis zum Donald Trump. Wir müssen nur schauen, was in Thüringen vorletzte Woche passiert ist. Ja. Da hat es mir wieder mal die Schuhe ausgezogen. Ja. Ich fühl mich da bestätigt. Ich selber würde mich jetzt als politisch schwer einordbar bezeichnen. Ja, also AfD ist für mich eine Nazi-Partei und unwählbar. Also das kann man schon klar sagen. Aber was du eigentlich ansprichst, wollte ich da nochmal aufs Podest heben. Da habe ich gleich gesagt, wie kann jemand sich von Nazis wählen lassen? Wie kann der die Wahl annehmen?
Das ist der Punkt.
Und das ist für mich dieser Punkt, wo ich mir sage, denen fehlt es an dem Wertekompass, sondern die haben eigentlich nur noch Taktiererei, Karriere, wie du sie angesprochen hast. im Kopf und das vermisse ich auch unglaublich und ich glaube, das ist auch eins für mich persönlich, aus meiner Interpretation, ein zentrales Problem. Mhm. Freut mich weiter, dann so jemand als jungen Vertreter zu haben, der zumindest jetzt am Anfang seiner Karriere noch auf Basis seiner Werte agiert. Ne? Ich glaube, das ist ein, meine These als jemand, das ist der einzige Kompass überhaupt, der einem hilft, insbesondere in so stürmischen Zeiten wie jetzt, weil du mit Taktiererei kommt man aus meiner Sicht nicht weiter. Man kann eigentlich immer nur sagen, das sind meine Werte und da bleibe ich dabei. Ne?
Also das ist ja auch der Punkt, warum es den Begriff kein Fußbreit gibt. Also man kann sich ja bei der AfD, die sind ja durchaus komplexer als nur ihre Nazi-Strukturen, machen ja auch mal nette Sachen oder sie sind freundlich oder sie laden zum Bürgergespräch ein. Also es gibt dann, die AfD ist ja, da tut sie sich mit anderen faschistoiden Parteien in Europa ja keinen Zwang an, die agieren schon ähnlich. Und deshalb gibt es diesen Begriff kein Fußbreit. Also im Prinzip ihnen keine Kekse für Nazis, weil es nie dabei bleiben
wird. Woher kommt keine Kekse für Nazis?
Das kenne ich so. Also das ist sozusagen einfach, das ist kein Fußbreit. Also wir hatten dann zum Beispiel, gab es in der letzten Stadtratssitzung einen Antrag der AfD, der um eine Ehrenamtskarte ging. Man hat an vielen Punkten gemerkt, dass es ihnen nicht wirklich um die Ehrenamtskarte ging. Das lag zum einen daran, dass sie mit der Diakonie nie gesprochen haben, die diese Karte rausgibt. Was die eigentlich wollen, das hatten zum Beispiel wir als Fraktion getan, bevor wir einen solchen Antrag eingebracht hätten. Sondern es ging natürlich um den politischen Effekt. Also, wir haben einen Antrag, alle lehnen den ab. Und dann natürlich haben wir den Antrag abgelehnt. Also zum einen, weil der einfach mal inhaltlich und auch handwerklich für die Tonne war, also die Überschrift war falsch gesetzt, es gibt schon eine Ehrenamtskarte in Mainz, sie wollten erst eine einführen, es gibt auch ganz viele handwerkliche Gründe, aber es gibt eben auch den Grund, dass man sagt, kein Fußbreit, also indem ich ihnen sozusagen diesen Keks gebe, dann sorge ich eben dafür, dass sie sich Stück weit in diesen gesellschaftlichen und demokratischen Diskurs hineinzwängen, in den sie nicht gehören, weil nur weil niemand demokratisch gewählt ist, ist er noch lange kein Demokrat. Das ist vor allem bei den AfD-Strukturen, muss man das einfach mal so sich anschauen. Es ist auch nicht jeder AfDler und auch nicht jeder AfD-Wähler ein Nazi. Auf gar keinen Fall. Das ist Quatsch. Aber es bringt mir nichts, wenn die Leute keine Nazis sind, aber Nazis unterstützen. Das waren sicherlich auch nicht alle Menschen während des Nationalsozialismus, über die Hälfte der Bundesrepublik waren, der damaligen Weimarer Republik, überzeugt von all dem, was Hitler gesagt hat. Aber ich habe nichts davon, wenn jemand nicht überzeugt ist, aber am Ende doch mitmacht. Und die Struktur der AfD funktioniert nun mal so, dass man die Leute, die klare faschistoide Ziele haben, nach vorne lässt, dass man ihnen die Macht und die Position gibt. Und insofern disqualifiziert sich der gesamte Apparat dieser Partei für den demokratischen Prozess. Und insofern kann ich ihnen auch in dem demokratischen Prozess keine Kekse geben.
Finde ich toll, weil das jetzt genau das unterstreicht, was du sagst, was ich immer sage, der Generation Z wirft man so viele Dinge vor, weil sie nur am Handy hängen, nur Instagram machen, die Mädels sich die Lippen aufspritzen und keiner hat irgendwie Interesse an irgendeine politische Bildung. Du bist ein tolles Beispiel dafür, welche Weitsicht du hast und auch schon welche Rücksicht, also rückblickend, also was du für Gefühl für Geschichte du hast. Also
ich war immer geschichtsbegeistert. Ich habe mir überlegt, wenn ich kein Schauspiel studieren könnte und kein Informatik studieren könnte, dann würde ich wahrscheinlich jetzt Geschichte studieren. Ich bin ja noch nicht so lange aus der Schule raus. Ich hatte einen ganz großartigen Geschichtslehrer im Leistungskurs in Mainz, der mich sehr, sehr stark dafür das Fach interessiert hat.
Okay, cool. Ja, also meine Kinder können es nicht mehr hören, aber ich sage denen immer, wenn ich machen könnte, was ich wollte, hätte können, dann hätte ich Geschichte studiert. Also insofern, ich kann das nachvollziehen.
Dass es von der Frage abhängt, lässt man den Geschichtsunterricht sich dominieren oder dominiert man den Geschichtsunterricht? Ich habe mich für Letzteres entschieden. Also ich habe, das ist tatsächlich so. Man mit einer mündlichen Beteiligung im Unterrichtsfach kann man auch viel von dem mitbestimmen, was da passiert. Zumindest war das bei uns so. Und ich bin ein politisch interessierter Mensch und ich habe es eben geschafft, das Thema oder generell den Bereich der Geschichte auf politische Bildung zu übertragen und insofern eine Begeisterung gefunden. Der Bereich der Geschichte, der mich immer auch interessiert hat, ist tatsächlich der politische, sagen wir mal, ab dem 18. Jahrhundert.
Okay, verstehe.
Also alles andere interessiert mich auch ein bisschen. Menschheitsgeschichte ist spannend, aber ich glaube, man muss so ein bisschen sein Thema finden.
Absolut. Und das bringst du schon toll rüber, dass du zumindest schon sehr gut angefangen hast, dein Thema zu suchen. Ich würde gerne, das ganze Thema können wir nachher noch ein bisschen aufgreifen. Geschichte nochmal ganz kurz, damit die Hörer auch wieder ein bisschen reinkommen. Also ich hatte dich nach Politisierung gefragt. Du hattest dann erzählt, Nazi oder die Rechten 2015, 2016, als die über die Straßen gerannt sind und Leute Angst haben mussten. Das hat dich im Prinzip politisiert. Bist du erst zu den Piraten gekommen oder bist du erst zu Fridays for Future gekommen?
Also ich war schon mit der Piraten, als Fridays for Future noch ein feuchtes Glimm in den Augen von Frau Thunberg war. Aber sicherlich bin ich... Also ich bin ja erstmal Aktivist gewesen. Ich habe mich engagiert auch gegen Nazis und habe meine erste politische Bewegung, in der ich wirklich was gemacht habe, war die Seebrücke.
Was war das?
Die Seebrücke, das sind die Demonstrationen, die führen sichere Fluchtwege und auch ein Recht auf Migration kämpfen. Okay. Das war das erste, wo ich auch mich organisatorisch ein bisschen beteiligt habe. Und ich bin dann Mitglied der Piraten geworden, eigentlich aus der Motivation heraus, dass ich mich gefragt habe, wie kann ich mein Engagement ausbauen? Und so eine Partei kostet ja eigentlich nicht viel und da kann man vielleicht Leute treffen, mit denen man mehr machen kann. Ich hatte damals nicht die Ambition, irgendein Mandat zu übernehmen, geschweige denn Vorstand oder sowas. Und dann habe ich mir halt verschiedene Parteien angeschaut, die
sagen wir mal. Hast du mehrere angeschaut, ja, mehrere Vergleiche sind?
Genau, okay, okay. Die meiner politischen Richtung, sagen wir mal, ähnlich waren. Darunter waren die Grünen, die Linken, auch die Jusos und die SPD. Und ich habe tatsächlich immer Mitgliedsanträge dieser Parteien auch ausgefüllt, aber ich habe sie nie abgeschickt. Also von allen eigentlich. Weil ich so richtig motiviert
war. So als Selbsttest sozusagen.
Ja, das waren so Effekte, das war ja, so, im, ja, so über Monate hinweg. Und dann bin ich irgendwann im Zuge der Bundestagswahl 2017 durch Mainz gelaufen und habe Plakate einer Partei gesehen, die aus der öffentlichen Wahrnehmung eigentlich verschwunden war. Und aber irgendwie konnte ich damit noch was assoziieren. Ich bin ja nicht ganz, ganz jung, sondern ich habe das schon noch so mitbekommen mit 11, 12, 13, als da über die Piraten geredet wurde. Und mich hat das Design, aber mich hat vor allem, mich haben die Forderungen, ich habe die dann nämlich gegoogelt, haben mich sehr überzeugt, weil sie mir das Gefühl gegeben haben, hey, das ist eine linksliberale Gruppierung, linksliberale Partei, die eine sehr technologieaffin ist. Und das fand ich total geil, weil ich war ja irgendwie auch so ein bisschen technologieaffin. Dann habe ich gesagt, naja.
Ich habe es ja vorhin Digitalisierungseuphoriker genannt und dann würde ich sagen, als ich das so gelesen habe, kann man auch sagen, Technografie, die sind also vielleicht nicht gleich euphorisch, aber sie sind, ich habe es als modern vorhin bezeichnet.
Und dann habe ich mir gedacht, naja, dadurch, dass ich ja wie gesagt zu diesem Zeitpunkt nicht darüber nachgedacht habe, was will ich jetzt machen in der Partei? Erstmal so, Partei, ist ja bestimmt nett. Habe ich gedacht, na gut. Also ich hab damals schon gemerkt, die sind jetzt nicht irgendwie, die haben jetzt irgendwie keine Landtagsmandate und so, da ist schon irgendwie, das ist eine andere politische Bühne. Aber naja, wenn das die sind, die mich am meisten überzeugen, dann haben sie es irgendwie verdient, dass ich Mitglied werde. Cool. Und dann bin ich geblieben.
Also, ja, das war so ein bisschen das unterstreicht, du bist Überzeugungstäter, was wir vorhin schon mal gesagt haben.
Ja, zu einem großen Teil. Also ich habe einfach gedacht, wenn das so ist, dann haben die das jetzt verdient, dass ich es probiere. Und ich habe auch damals, als ich Mitglied geworden bin, gesagt, wenn ich da keinen Bock mehr drauf habe, dann gehe ich da auch wieder raus. Ist also das war keine Entscheidung fürs Leben, aber ich bin halt geblieben, weil ich bis jetzt eigentlich nur sehr gute Erfahrungen gemacht habe und viele Menschen kennengelernt habe, mit denen man ganz tolle Sachen und ganz tolle Politik machen kann.
Bevor wir nochmal dazu kommen, wie Fridays for Future und Piraten zusammengeht oder auch nicht, würde mich jetzt mal eine Frage brennend interessieren. Würdest du sagen, die Piraten machen nur Politik für Digitalisierungseuphoriker wie mich oder wie Angstmenschen? Das ist so ein bisschen eine These von mir, dass es, ich sage, eigentlich bräuchte man ganz neue Parteien, eine Partei, die mich vertritt, die mich mit meiner Euphorie vertritt, die Dinge mir ermöglicht, auch dann digital zu machen, die mir heute vielleicht manchmal nicht ermöglicht werden. Genauso weiß ich aber, es gibt Menschen, die haben Ängste. Ja. Und eigentlich bräuchte es eine Partei, die diese Menschen mit Ängsten vertritt. Vertretet ihr als Piraten Menschen mit Ängsten vor Digitalisierung und Euphoriker oder seid ihr nur für uns Euphoriker da?
Ich glaube aber, das ist eine ganz, ganz destruktive Sicht, das zu sagen, wir haben die Ängstler und wir haben die Euphoriker, weil ich nicht glaube, dass man mit Angst progressive Politik machen kann. Das heißt, ich glaube, dass...
Das hast du falsch verstanden. Ich meine, ich will also mit Angst überhaupt keine Politik machen. Ich nehme natürlich in meinem Umfeld das immer wieder wahr. Also wenn ich jetzt meinen Freundeskreis nehme, 50% haben eher Angst vor den Sachen. Ne? Und ich bin eher so einer, der sagt, oh, guck mal da, das kannst du machen, hier kannst du machen. Und das neue iPhone, da kann man jetzt jenes machen. Oder Alexa, ein schönes Beispiel.
Ja, ich verstehe schon das Problem, aber ich glaube, dass man die Angst von Leuten abholen, ohne ihnen eine Vision zu geben dahinter, ist irgendwie sehr destruktiv. Also als Partei fände ich das sehr schade, weil man dann ja letzten Endes eigentlich nur eine einzige Position haben kann und die ist, wir wollen das nicht. Und das mag im Affekt vielen Menschen...
Man kann ja auch sagen, wir treten für deine Bedürfnisse ein.
Ja, okay. Also
so sind ja nur Parteien auch entstanden, glaube
ich. Ich verstehe, was du sagen willst. Okay, dann bräuchten wir sicherlich eine Partei, die das tut, aber die das nicht destruktiv macht. Und ich habe das Gefühl, dass zum Beispiel, eigentlich wollte ich gar nicht so viel über die AfD reden. Die AfD hat am einzigen Konzept, wir haben eine Angst und wir nehmen nicht die Angst und versuchen den Leuten wirklich zu helfen, sondern wir wollen die Angst eigentlich ausbauen, um daraus Mandate und Macht zu generieren. Mhm. Also das ist das Konzept, das funktioniert nur über Angst. Und ich glaube, wenn eine Partei sich nur über Angst eigentlich definiert, das kann man bei der AfD wunderbar anschauen. Also wenn man sich anschaut, wo wird die Partei gewählt von Männern, von Frauen, sieht man eigentlich genial, dass Leute, die im Leben stehen, die keine Angst vor der Welt in irgendeiner Form haben, die wählen nicht AfD. Das ist eigentlich mit allen Extremisten so. Also Menschen, die mit sich, ihrem Leben oder ihrem Glauben im Reinen sind, werden nie zu Extremisten. Mhm. Das ist also ein Fundamentalist, ob nun christlich, muslimisch oder was gibt es noch, buddhistisch, der kann eigentlich mit seiner Religion nicht im Reinen sein, sondern er hadert irgendwie mit dieser Religion, deswegen wird er zum Extremisten. Und das ist, glaube ich, bei Leuten, die sich zum Beispiel nationalistisch positionieren, die rechtsextrem sind, ist das Gleiche. Es hat immer was damit zu tun, mit der eigenen Identität zu hadern.
Ja, genau, mit Ängsten, also und Ängste zu
haben. Man kann das sicherlich abholen und man kann das versuchen, auf einen demokratischen Weg zu bringen, aber die AfD macht das Gegenteil. Insofern bräuchten wir eine Partei, die sich mit den Ängsten, wir bräuchten Parteien, die sich mit den Ängsten der Menschen auf eine Art und Weise beschäftigen, die ihnen nicht nur mehr Angst macht, sondern die tatsächlich abholt und eine Lösung auch im, in der Versöhnung und nicht im Konflikt sucht.
Und da sind wir genau bei meiner Frage zu den Piraten. Ne? Das ist ja auch jetzt nicht schlimm, wenn man sagt, ich glaube, wir sind eher bei den Euphorikern unterwegs, als bei denen, die Ängste haben. Das wäre jetzt nicht schlimm. Ne?
Nein,
würde ja einen Raum für eine neue Partei geben.
Wir sind auf jeden Fall mehr bei den Euphorikern unterwegs, wobei man natürlich sagen muss, was ist eine Angst? Also zum Beispiel, ich bin ja auch, wenn ich digitalisierungsaffin bin, bin ich ja auch ein Digitalisierungskritiker, denn ich glaube, eine Affinität zu etwas oder eine Euphorie zu etwas, ohne es kritisch zu hinterfragen, ist sehr ungesund. Also ein großes Thema ist der Datenschutz, der ja ein Thema ist, was je mehr ich digitalisiere, desto wichtiger wird Datenschutz und auch Persönlichkeitsrechte. Mhm. Und ich glaube, dass man sich dazu sehr kritisch verhalten kann und gleichzeitig eine hohe Affinität zum Digitalisierungsprozess an sich entwickelt. Ich finde, das zeichnen die Piraten raus. Ich glaube, ohne unseren Fokus und oder unsere politische Position beim Daten- und Persönlichkeitsschutz wären wir nicht die Piraten. Und dann sind wir wahrscheinlich eher bei den Euphorikern. Aber wir bieten, glaube ich, für viele, also für die meisten Ängste der Digitalisierung bieten wir letzten Endes wahrscheinlich sogar die einzigen Lösungen. Also das größte Problem oder die größte gesellschaftliche Angst der Digitalisierung ist ja letzten Endes die Lohnarbeit. Wird es irgendeinen Roboter geben, der mir den Job wegnimmt? Das ist das Allerplumpeste, was Menschen werden das so nicht formulieren, aber das ist eigentlich die Kernfrage, weil darum geht's.
Super. Also
es geht nun mal leider ums Überleben der Menschen. Und man muss, glaube ich, muss man sich überlegen, was für Antworten bieten denn die Parteien? Ich sehe keine Partei, aktuell außer den Piraten, die eine visionäre Antwort darauf bietet. Das Konzept eines bedingungslosen Grundeinkommens, so komisch man das
finden mag, hätte ich jetzt gerade gleich
erwähnt. Auf eine langfristige Perspektive ist es alternativlos, wenn ich mir überlege, dass immer mehr Arbeitsroutinen dieser Gesellschaft von Robotern und Algorithmen übernommen werden, dann habe ich irgendwann eine Situation, dass ich einfach nicht mehr allen Menschen in diesem Land eine Arbeit geben kann mit 8 Stunden Lohnarbeit, mit denen sie sich ihr Leben finanzieren. Und das kann ich natürlich die Leute irgendwie hungern lassen oder ich muss mir ein anderes Konzept überlegen, wo ich da zum Beispiel eine Maschinensteuer erhebe und halt besteuere, wenn wirtschaftliche und wenn einfach produziert wird über Algorithmik und Robotik.
Ja, genau. Also als ich das erste Mal einen Vortrag gehört habe zu dem Thema bedingungsloses Grundeinkommen, das war von dem Inhaber, Gründer von DM-Märkten. Ja. Toller, beeindruckender Mann. Da war ich aber in dem Moment geschockt und gesagt, wie kommt er auf die Idee? Und so mehr ich mich mit den ganzen Themen beschäftige, merke ich, ähnlich wie du es gerade formuliert hast, wahrscheinlich werden wir nicht drum herumkommen. Ja. Meine persönliche These ist, wir werden neue Jobs generieren, wo es nicht ganz so schlimm werden
das
wird,
ist wie richtig.
Das ist aber richtig. Es wird, und wenn es nur, und da sind wir wieder bei den Ängsten, meine These wäre, dass wir das schon deswegen machen müssen, dieses bedingungslose Grundeinkommen.
Um auch eine Angst.
Um Ängste abzubauen.
Auch,
das hast du schon toll aus meiner Sicht erkannt. Du hast natürlich, sagen wir, meine Meinung jetzt vertreten und deswegen finde ich es ganz toll, aber ich sehe das ganz ähnlich, das Aufkommen der AfD und anderen Extremistenparteien ist das Ergebnis von Ängsten in unserer Republik. Ja. Und wenn ich eine Wettbewerbspartei, wenn du das überhaupt als Wettbewerb siehst, aber die SPD, wenn ich mir deren Schlingern anschaue, so oft würde ich denen gern zuschreien und sage, es liegt doch auf der Hand, was eure neue Ausrichtung sein könnte. Früher habt ihr euch für Arbeitnehmer eingesetzt. Dieser Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Konflikt ist gar nicht mehr so wie heute, wie er früher war.
Auf völlig anderen Linien.
Völlig
ganz andere Konfliktlinien.
Ganz andere. Und die, genau. Ja. Und dann sind wir näher, da kommen wir bei näher so eine Frage, dass man sich dabei hinsetzen könnte und sagen könnte, okay, die Piraten bedienen die Euphoriker, gehen wir doch auf zu denen, denen wir ein bisschen mehr Hilfe anbieten müssen bei der Bewältigung der Fragestellung, was so auf sie zukommt. Ne?
Könnte man machen. So habe ich noch nie über politische sagen wir auch über ein Parteienspektrum nachgedacht. Also die Frage, ich habe immer nur überlegt, ich habe ja meinen Hintergrund und ich kann nur aus meiner eigenen Perspektive heraus, ich kann zwar mit Leuten reden, aber ich kann immer nur aus mir heraus versuchen, eine Lösung zu finden. Aber das ist sicherlich, wäre für die SPD nicht ganz schädlich, wenn sie sich mal hinterfragen würde, ihr Verständnis von gesellschaftlichen Konflikten. Weil der gesellschaftliche Konflikt, auf dem auch die SPD beruht und worin sie sich begründet, dieser Konflikt, den gibt es in der Form nicht mehr. Ja, genau. Das ist einfach, also den gibt es sicherlich vereinzelt, aber das ist nicht mehr der entscheidende Konflikt, an dem wir uns alle abarbeiten. Und das ist auch nicht der Ursprung der Ängste, weshalb Leute AfD wählen. Und dementsprechend kann das natürlich auch als Gegenpol nicht so in der Form funktionieren.
Absolut. Was ich übrigens immer als Unternehmer und als Wähler vermisse, ist, dass mir eine Partei, irgendeine, überhaupt erstmal eine Vision aufzeigt, wo sie sagt, wo sie mit uns als Land hin will. Wir haben ein Beispiel, über das wir uns alle sehr aufregen in den USA, aber man kann da inhaltlich bin ich da nicht d'accord, aber es ist eine Vision. Make America Great Again. Das ist eine Vision. Jetzt können wir sagen, ich finde den Typen doof und ich mache da nicht mit. Ich will eigentlich mehr darauf hinaus, dass man diese Kampagnenidee, diese Vision, wo gehen wir hin? Ich kenne keinen, der jemals, kein Politiker, der mir eine Vision bringt.
Ja, das ist auch
könntest du mir jetzt eine Vision ausrollen von den Piraten, wo du sagst, Schau, Jan, da wollen wir lang, mach doch mit.
Das kann ich nicht, aber ich kann dir meine Vision ausrollen.
Okay, okay.
Das ist was ich auch im Bereich des Klimaschutzes häufig festgestellt habe, dass wir beim Klimaschutz eigentlich immer nur herumhadern und wir den Leuten keine Vision geben. Mhm. Wir sagen den Leuten nicht, hey, das ist eine Welt, die wollen wir erschaffen und die ist ganz cool. Die ist nicht, in dieser Welt werdet ihr nicht alle den ganzen Tag weinen und zu Hause auf dem Sessel sitzen, weil ihr euer Auto nicht habt oder weil ihr vielleicht weniger Autos habt oder weil ihr euer Auto mietet. Das ist ein Riesenproblem. Mhm. Wir lassen uns den Diskurs über Klima- und Umweltschutz immer davon kapern, von den Ängsten, und versuchen dann immer Kompromisse mit den Ängsten auszuhandeln. Und das ist halt irgendwie, das stockt, das funktioniert nicht. Ich bräuchte, wenn ich Klimaschutz mal wirklich richtig angehe, brauche ich eine politische Vision dahinter, die sagt, gut, okay, so wie es gerade ist, funktioniert es nicht in der Form. Wir bauen eine neue Welt. Lasst uns eine neue Gesellschaft bauen, nicht mit anderen demokratischen Strukturen, aber lasst uns eine Gesellschaft bauen, die mal alles hinterfragt, was wir gerade tun. Aber das ist keine Horrorwelt, sondern das ist eine Welt, in der ihr glücklich sein werdet, in der Menschen auch leben und auch mobil sein werden, in der Menschen ebenso verreisen können und Urlaube haben werden und all diese Ängste mal mit einer Vision abbauen und nicht immer versuchen, Kompromisse mit den Ängsten zu machen. Meine Vision ist halt, sagen wir mal, die, dass ich mir eine Welt vorstelle, in der Leute, sei es jetzt über, indem wir Städte neu strukturieren, indem wir Städte umbauen, einfach nicht mehr angewiesen sind darauf, dass sie ein Auto besitzen. Nicht mehr angewiesen sind darauf, dass ein Busticket, wie viel, 800, 900 Euro im Monat im Jahr kostet. Sondern, aber das kann ich halt nur, wenn ich das positiv mache. Und nicht immer, wenn ich sage, ja, das müssen wir machen, aber wir müssen auf jeden Fall aufpassen, dass da irgendwie niemand irgendwie da jetzt, das gerade nicht funktioniert, sondern wenn das nicht funktioniert, dann lassen wir es lieber ganz. Das ist mein Gefühl von der Klimapolitik. Und das ist, glaube ich, auch das, was mich an der heutigen Politik häufig stört. Wir haben auch keine Politiker, die Visionen verkörpern. Keiner Hinweis. Also nicht über den Klimaschutz. Also man kann ja gegen Konrad Adenauer, man muss ihn ja politisch nicht gut finden. Aber der Mann hat eine Vision verkörpert. Das war damals natürlich auch ein geeintes Europa. Das war viel, das war auch eine wirtschaftliche...
Wir kamen alle aus einer Apokalypse. Das ist etwas, das Land kam aus einer Apokalypse. Und das ist etwas, was die... Ich finde es toll, was du gerade formuliert hast, also dass wir die Ängste im Prinzip bekämpfen müssen und dass wir den Leuten die Visionen aufzeigen müssen, um diese Ängste loszuwerden. Ja. Und der Weg zur Realisierung dieser Vision ist natürlich steinig und du brauchst eine Transformation, die nicht leicht geht. Da kam mir im Kopf wieder, meistens funktioniert es leider, deswegen diese Aufhänger, Apokalypsen. Du brauchst eine apokalyptische Situation, dass du sagst, okay, komm, lass uns von vorne beginnen.
Ja,
das klar. Ist natürlich eine Kunst.
Aber das ist das Problem beim Thema Klimakatastrophe, dass es halt leider es handelt sich nicht um einen oder um ein Problem, was total greifbar ist, sondern es ist nun mal eher verkopft. Und ich glaube, dass die jetzigen politischen Köpfe, die wir haben, für diese Vision absolut ungeeignet sind.
Hast du viel Kontakt durch deine Tätigkeit in Mainz nicht unbedingt, aber durch die Fridays for Futures Aktivität hast du vielleicht ab und zu mal Kontakt mit den Politikern direkt persönlich? Saßt du dir jemand aus Berlin schon mal persönlich gegenüber, der ein bisschen Einfluss hat?
Und gar nicht, bearbeiten? Nicht im Konflikt. Ich habe immer wieder mal Kontakte und Berührungspunkte mit Politikern gehabt. Ich saß mit der Umweltministerin von Rheinland-Pfalz an dem Tisch. Ich saß hatte Podiumsdiskussionen mit einigen Politikern. Ich saß jetzt noch nie im direkten Gespräch, aber das ist auch, glaube ich, gar nicht so wichtig, weil ich ja auch viel mitbekomme über, also ich sehe ja, wie viele Leute auch aus der Bundespolitik. Ich
wollte einfach in Neugier halb, ob du da was transportieren kannst, ne? Ob man dann ab und zu mal Situationen hat, wo man was rüberbringen kann von
deinen. Das wäre natürlich, sehr schön, aber ich glaube tatsächlich, dass es nicht viel bringt, weil sich die Leute, also die machen das ja auch nicht freiwillig. Also sie machen das ja auch aus einer großen Not heraus. Also ein Peter Altmaier, der sich völlig blamiert an jeder Talkshow, wenn es um Klimaschutz geht, der kann einem schon fast leid tun, weil er tatsächlich gar nicht genau weiß, wo er eigentlich hin will. Er weiß es nicht. Er beschäftigt sich immer nur mit irgendeiner konkreten Maßnahme und konkreten Forderungen. Da kommt der Nächste und sagt, die Windkraftwerke will ich aber nicht. Und wenn keine Vision dahinter steht, dann ist es auch furchtbar anstrengend, weil ich ja ständig immer nur punktuell mit irgendwelchen Sachen beschäftigt bin, mich aber nie damit frage, wo will ich denn wirklich hin? Ich glaube nicht, dass Peter Altmaier wirklich aus einer persönlichen Perspektive die Windkraft ausbauen will. Das ist halt ein Typ, der sitzt da halt und die einen sagen ihm das, die anderen sagen ihm das und er versucht halt irgendwie, dass seine Partei und sein Amt nicht flöten geht und dann kommt halt auch nichts bei rum.
Das Gefühl habe ich auch manchmal. Ab und zu komme ich ein bisschen näher. Ich bin auch nicht im 1:1-Gespräch, aber schon mal Events habe ich erlebt, wo ich so in einem kleineren Kreis war. wo man die dann auch erlebt. Und dann merkt man manchmal schon, dass sie dahinter stehen. Man merkt aber auch ihr Defizit im Transportieren ihrer Vision, ihrer Idee. Mhm. Weil sie aus irgendeinem Grund nicht das Charisma haben, nicht die Einfachheit der Sprache haben und doch in jeder Formulierung wieder an alle möglichen Nebendinge denken, anstatt einfach mal ihre Meinung klar rauszuknallen. Ja. Ja, das machen sie dann eher, umso kleiner der Kreis ist, sagen sie das, umso größer der Kreis wird, umso weniger oder umso mehr abgeschliffen wird es. Da leite ich jetzt mal ein bisschen über, weil das vielleicht ganz spannend sein könnte. Du hast ja vorhin erzählt am Anfang, dass du Schauspieler werden möchtest. Da würde ja so ein Talent, das du da verfeinerst, dir helfen, in der Politik Dinge besser zu transportieren. Nimmst du das so wahr, dass du sagst, ah, das hilft mir tatsächlich, meine Schauspielausbildung hilft mir, wenn ich oben auf der Bühne stehe, oder sagst du, nee, mein Talent, das ich hatte, um auf der Bühne zu stehen, bei Fridays for Futures, hilft mir eben jetzt auch, ein guter Schauspieler zu werden?
Also ich glaube nicht, dass sich die Erfahrungen der politischen Bühne sonderlich gut auf das Schauspiel übertragen lassen. Das liegt einfach daran, dass man in der Schauspielausbildung ja wesentlich mehr lernt als im Theater, sondern man lernt ja ein ganz grundlegendes Verständnis über seinen eigenen Körper, über Sprache, über wie eigentlich funktioniert meine Sprache, meine Atmung. Das sind ganz viele Aspekte, die auch mit Entspannung zu tun haben. Also es gibt einen Teil, das ist, glaube ich, eine rhetorische Komponente. Das ist etwas, was ich einfach oft gemacht habe. Das kann ich wahrscheinlich auch vergleichsweise gut. Ich bin halt auch Journalistenkind, also ich bin quasi in dieser ganzen Journalisten-Bubble gefangen. Meine Eltern sind beide Fernsehjournalisten. Ansonsten
in Mainz kein Zufall, ne?
Nee, in Mainz kein Zufall. Und ich glaube, ansonsten kommt dann dazu, dass ich immer jetzt nie jemand war, der introvertiert ist, und das als Kombination sorgt dafür, dass ich mich, glaube ich, ganz gut ausdrücken kann. Ich bin sicherlich nicht immer ein Freund der kurzen Worte, das ist, was ich noch verbessern muss. Die Schauspielausbildung selber hilft mir insofern schon, weil sie mir sehr viel darüber erzählt, wie ich wirke und wie ich dieses Wirken beeinflussen kann. Weil ich eben dann nicht nur, ich bin auf der Bühne nicht so sehr Opfer der Situation, sondern ich habe sehr viel in der Hand. Also das habe ich auch. Zum Beispiel, ich hatte ja in Berlin einen Auftritt vor 70.000 Leuten, die Auftaktrede am 29.11. und ich habe mich die ganze Zeit davor mit Entspannungsübungen aus meinem Sprechunterricht entspannt. Also ich habe mich abrollen lassen. Ich war ja bei Extinction Rebellion in der Rebellion Wave Anfang Oktober und hatte mich dort...
Was ist das nochmal gewesen?
Extinction Rebellion, das ist die Gruppierung, die friedlich, gewaltfrei diese Städte und Infrastrukturen blockiert haben. Ich hatte dort unter anderem bei einer Blockade auf einer Brücke in Berlin mitgemacht. Es kam dazu, dass ich mich mit anderen AktivistInnen an eine Leitplanke gekettet habe. Und dieses an die Leitplanke ketten hat dann eben auch dafür gesorgt, dass wir von der Polizei befreit wurden, vorläufig verhaftet wurden. Und in dem Kontext stand ich dann dort an dieser Brücke. Die Beamtinnen und Beamten hatten auch keinen Bock mehr, weil wir waren ja friedlich und gewaltfrei, haben ja nichts gemacht, aber sie mussten eine Anzeige aufnehmen und dann mussten wir warten, weil Personalien aufgenommen wurden. Und dann stand ich da und ich war ein bisschen aufgeregt. Ich wurde noch nie in meinem Leben wirklich abgeführt von der Polizei. Es war jetzt auch nichts Schlimmes, aber ich war ein bisschen aufgeregt und dann habe ich angefangen, mich abzurollen über meine Rückenwirbel oder so, und habe dann so ein bisschen mich ausgeschüttelt. Und die eine Polizistin wurde ganz nervös und sagte, was machen Sie da? Hier, Sie können auch gleich Handschellen anbekommen, wenn Sie so weitermachen. Machen Sie jetzt hier, fangen Sie an zu tanzen oder was? Und das hat mich total geschockt, weil sie hatte kein Gespür dafür, dass ich mich einfach gerade nur entspannen wollte. Es halt ein Trick war.
Aber du hast es im Prinzip gerade schon bestätigt, dass du im Prinzip sagst, es hilft dir, dich selber wahrzunehmen als Person, deine Wirkung, wie du, und das hilft dir, dich zu entspannen, wenn du vor Leuten stehst. Das war im Prinzip das, wo ich dir auf der Spur war.
Richtig,
genau. Dann ist die Grundausbildung als Schauspieler oder auch Profi-Ausbildung als Schauspieler vielleicht auch eine tolle Zugabe für deine politische Laufbahn, nenne ich es mal. Ich wollte schon Karriere sagen, aber Karrierepolitiker wirst du sowieso nicht, aber damit wirst du leichter sich tun, vielleicht deine Message zu transportieren.
Weil richtig, das ist eine gute Formulierung. Ich glaube einfach, dass es auch total gut ist. Also, dass es wichtig ist, dass Leute, die in der Öffentlichkeit stehen und ja ständig unter dem Druck stehen, Inhalte zu transportieren, dass sie das so machen können, wie sie sich das wünschen. Und damit natürlich auch die Fähigkeit haben, das zu transportieren, was sie eigentlich sagen wollen. Und das ist halt nicht immer leicht, weil man hin und wieder auch in Situationen gerät, in denen man sich äußern muss, aber gar nicht weiß, wie. Also die Situationen kommen immer wieder und man muss dann halt auf irgendeine Form von reagieren. Man weiß ja gar nicht, was erwartet man eigentlich von mir. Manchmal weiß man erst im Nachhinein, was wurde eigentlich erwartet, wie ich reagiere. Und ich glaube, das ist das größte Problem, was man als politisch aktiver Mensch, ob das jetzt als Aktivist oder als Politiker ist, was man hat. Ja. Man muss reagieren, aber weiß gar nicht, was erwarten die Menschen davon.
Und da kann man Fallen reintreten. Mir selber geht es heute noch so, dass ich manchmal ein bisschen naiv und idealistisch an die Dinge rangehe und gar nicht bedenke mitunter, dass der mir da gerade eine Frage gestellt hat, dass der auch Interessen verfolgt. verfolgt und dann plappert man irgendwas raus und im Nachhinein wird einem klar, oh, das könnte ja für ganz andere Dinge missbrauchen,
und
als
das eigentlich gedacht ist. Und ich glaube, je sicherer auch man mit des eigenen Auftritts ist, desto sicherer kann man das sagen, was man wirklich denkt und sagt dann nicht irgendwas, was man gerade irgendwie dann doch sagt, aber wo man es eigentlich nicht gemeint hat, und dann kann man hinterher sagen, ja, das habe ich aber nicht so gemeint, aber es glaubt einem keiner. Also geht's mal aus einer, der Worst Case ist, wer sozusagen ist, kann man als Mensch, der sozusagen eine Schauspielausbildung inne hat, hat einfach, es geht nicht darum, dass man was spielt, sondern Schauspieler spielen ja nicht. Also zumindest wir lernen, dass wir nicht spielen, sondern wir tun Dinge. Und wenn wir uns in Emotionen...
Cooler Satz, das habe ich noch nie. Schauspieler spielen nicht.
Nein,
das
habe ich noch nie gehört. Gute Schauspieler sollten auf gar keinen Fall spielen, der Trick ist, oder sie fühlen Dinge. Weil der Trick ist ja der, dass du als Schauspieler nur dann erst glaubwürdig bist, wenn die Performance aus einer wirklichen Hormon, auch aus einer Hormonität herauskommt. Also wenn du...
Hormon?
Oder? Hormone. Also wenn du es nicht schaffst, als Schauspieler dich in Szene, wo du auf jemanden wütend sein wolltest, die Hormone zu produzieren, das Adrenalin zu produzieren, das ist, dann wird dir das keiner glauben. Das funktioniert nicht. Du kannst ja nicht aktiv diese ganzen Kleinigkeiten steuern, die ein Körper tut, wenn er eben wütend ist, wenn er traurig ist. Man spielt die ganze Zeit mit seinem Hormonhaushalt. Das ist dann ein Schauspielaspekt. Das ist so ein bisschen einfach ein unfassbares Wissen über den eigenen Körper. Und das kann einem, glaube ich, bei öffentlichen Auftritten immer helfen.
Super spannend. Ich muss die Frage unbedingt noch loswerden, auch wenn die jetzt erstmal ein bisschen wieder wegführt. Du hast deine Eltern erwähnt und da ich ja selber Kinder im Generation Z-Alter habe, habe ich natürlich auch, erlebe das ja auch täglich. Und die Frage, die ich habe, ist, wie erleben deine Eltern die Politisierung ihres Sohns? Gerade wenn sie im Journalismus unterwegs sind, sagen sie vielleicht, oh Gott, lass bloß die Finger weg. Oder sagen sie, grandios, toll, dass du das machst, mach weiter so.
Ja, das ist sehr gemischt. Also ich glaube, meine Eltern haben grundsätzlich dadurch, dass meine Mutter, früher war sie mal bei Greenpeace aktiv, mein Vater ist auch ein politischer Mensch und sie stehen mir politisch, glaube ich, auch sehr nahe, finden sie natürlich grundsätzlich Engagement sehr gut. Auf der anderen Seite würden sie selber niemals in die politische Öffentlichkeit gehen. Das könnte meine Eltern sich nicht vorstellen. Das ist, glaube ich, auch ein typisches Symptom, das Journalisten aufweisen, dass sie sozusagen immer sich als den Beobachter bezeichnen und das auch als Identifikation wahrnehmen. Ich bin der Beobachter, ich bin der Analytiker. Das sieht man ja immer wieder, wenn man auch Journalisten im Fernsehen mal in Talkshows sieht, merkt man immer wieder, dass sie sich sehr gefallen auch in dieser Rolle. Ist bei Journalisten so. Meine Eltern haben tatsächlich, vor allem, weil ich ja Mitglied einer Partei geworden bin, wo die Gefahr bestünde, dass man sich sehr verausgabt und vielleicht wenig erreicht, haben meine Eltern natürlich immer sehr viel Angst darum gehabt, dass ich mich quasi, auch während meiner Abiturzeit, dass ich mein Abitur vernachlässige damit, dass ich irgendwie die falschen Fokusse setze. Aber am Ende des Tages glaube ich, dass sie sehr stolz drauf sind, weil ich ja letztlich durch meine ganze öffentliche Wahrnehmung als Aktivist, durch die Möglichkeit als Stadtrat, als Fraktionsvorsitzender, doch schon sehr viel erreicht habe und politisch doch schon einen ganzen Katalog aufweisen kann an Sachen, wo ich sagen kann, hey, das ist was Handfestes. Und ich glaube, am Ende ging es meinen Eltern mehr ums Persönliche als um die journalistische Perspektive. Also ich glaube, die Ängste, die meine Eltern gegenüber meinem Engagement hatten, sind ganz natürlich, wenn man ein Kind hat, das auf einmal oder einen Jugendlichen hat, der auf einmal anfängt, irgendwie einen Wahlkampf zu organisieren für seine eigene Stadtratswahl, wo man nicht so genau weiß, wie seriös ist das jetzt? Also ist das jetzt quasi, meint er das ernst oder macht er dann jeden Tag 4 Stunden irgendwie Kram und am Ende ist er ganz traurig, weil er wird nicht gewählt? Also als Eltern hat man ja ständig solche Ängste.
Natürlich, ja.
Und das ist, glaube ich, sehr legitim.
Ich würde vermuten, sie sind stolz auf dich. Ich finde,
insgesamt, glaube ich.
Ich persönlich würde jetzt sagen, man kann auf dich stolz sein. Ich habe dich ja auch vorne auf der Bühne erlebt, so haben wir uns das erste Mal gesehen. Und da hast du das ganz toll vertreten. Und also insofern kann man da, glaube ich, tatsächlich stolz drauf sein. Es war halt einfach die Frage, weil es könnte ein klassisches Konfliktpotenzial sein. Also,
natürlich.
Früher, als die Grünen aufkamen, da war ich noch ein Teenie, da war ich ein bisschen jünger noch als du. Oder deutlich jünger, aber auf jeden Fall habe ich das so erlebt, das war dann der NATO-Doppelbeschluss, Atomkraft, nein, danke und solche Dinge. Da waren die jungen Parteimitglieder und solche jungen Parteien eher im totalen Konflikt zu der Elterngeneration. Ja. Also da gab es kaum, dass Eltern und Kinder miteinander in einer politischen gleichen Welt unterwegs waren, so wie du es jetzt gerade bei dir
beschreibst. Naja, was heißt politisch gleiche Welt? Also ich glaube, die Wertvorstellungen sind die gleichen, die politischen Ansichten nicht unbedingt. Aber das muss ja auch nicht der Fall sein. Es ist, glaube ich, schon schwieriger, und das gibt es aber auch heute noch, das Erleben. Ich habe da vielleicht auch ein Privilegium dahinter. Ich habe selber eine ganz gute Freundin von mir, die Lorena May, ist unter anderem auch im Bundesvorstand der Piratenpartei Deutschland. Sie kommt aus Kusel, also ganz in Rheinland-Pfalz hier in der Nähe. Und sie hat ein ganz anderes Verhältnis zu ihrem politischen Engagement, zu ihren Eltern, weil ihre Eltern sehr unpolitisch sind und eher in eine, sagen wir mal, eher Parteien wählen, die man heute als Faschistoid bezeichnen würde. und da ist, glaube ich, ein ganz, ganz hoher ganz hohes Konfliktpotenzial. Da. Also das gibt es auch und das sollte man definitiv nicht ganz außen vor lassen. im Fall von mir ist es halt einfach so, dass meine Eltern prinzipiell ähnliche Wertvorstellungen haben wie ich. Ich bin ja auch deshalb sicherlich politisiert, weil meine Eltern mir auch immer das Gefühl gegeben haben, es ist wichtig, sich zu engagieren. Das ist eine andere Zeit gewesen sicherlich, aber es gibt auch Parallelen zu den 68ern. Ich habe das mal mit dem Kurt Beck auf einem Podium besprochen, da ging es um die Frage, gibt es denn einen Generationenkonflikt? Es gibt einen Konflikt zwischen den Zielen, aber es gibt keinen Strategiekonflikt. Also die Strategie ist häufig die gleiche. Also Strategiekonflikt,
die Strategie wäre dann welche?
Ja, die Strategie ist, dass wir, also Strategiekonflikt insofern gibt es nicht, weil im Prinzip, was die Jugendlichen heute machen, wenn sie für Klimaschutz demonstrieren, ist, sie streiken am Freitag, nicht am Samstag, weil da wird ihnen am Samstag keiner zuhören. Sie machen ganz normale Öffentlichkeitsarbeit, sind aus einer strategischen Sicht, sind sie sehr ähnlich mit ganz klar mit anderen politischen Bewegungen,
okay, verstehe.
Aber die Ziele unterscheiden sich. Also es ist nicht so, dass man gar nicht auf die Eltern hört, aber man hört dann vielleicht nicht, was die Ziele angeht auf die Eltern, aber ansonsten hab glaube ich, auch Fridays for Future viel gelernt von anderen Generationen.
Also das jetzt nochmal, muss ich erstmal sacken lassen, weil letztendlich die Streik, wenn du Streik als Strategie bezeichnest, dann war das ja immer schon ein Mittel.
Ja.
Insofern haben, da gibt es da keinen...
Der ist nicht nur der Streik.
Ich glaube, der Stress entsteht ja eigentlich durch den Zielkonflikt,
nicht
durch
die Strategie.
Also dadurch entsteht ja der Stress, nicht
durch die Strategie. Ja, sicherlich, aber man muss es vielleicht mal so aufsplitten, um die Frage... Wird hier auf die Älteren gehört und inwiefern hat dieses Nicht-Hören auf ältere Generationen, ist das eine Respektlosigkeit oder ist das unerhört oder ist das vielleicht total legitim? Um das herauszuarbeiten, ist, glaube ich, die Unterscheidung zwischen Strategie und Zielkonflikt ganz gut. Weil es ist schon ein Unterschied, ob sozusagen die Jugendlichen jetzt sich erdreisten, ein Stilmittel zu bedienen, was man nicht tut. Also keine Ahnung, wenn wir jetzt Fensterscheiben einschmeißen, dann ist das gehört sich nicht, das macht man nicht, das sind Straftaten. Wäre jetzt schon eine andere Form, als wenn man sagt, naja, eigentlich machen die genau das, was ihr auch gemacht habt, die streiken halt.
Also als damals das mit Fridays for Future losging und auch schon kurz davor, da gab es noch andere Dinge, da hatte ich meinen Kindern zugerufen, wie gesagt, die sind heute 19 und 17, ihr müsst Revolution machen. Also ich bin eher einer von den proaktiven Unterstützern gewesen. Ich habe halt nur, als es da mit Fridays for Future losging, habe ich gesagt, eins ist klar. Und das war damals auch schon so. Ihr müsst mit den Konsequenzen leben, die sich daraus für euch ergeben. Ja. Und wenn ihr Schulpflicht habt und ihr geht nicht zur Schule, dann müsst ihr leider mit den Pflichten, mit den Konsequenzen leben. Da kann ich euch nicht in Schutz nehmen.
Ich glaube auch, das ist einer der Punkte, die ich von Anfang an in der Bewegung immer wieder auch gesagt habe. Wir können nicht darauf zurückgreifen, dass wir den legitimen Streik haben. Der Streik ist ja deshalb der Streik, weil er ein Tabubruch ist.
Genau.
Ich kann ja mit keinem Tabu brechen, wenn ich die Lizenz dazu habe. Also das funktioniert nicht. Naja, die Lizenz zum Tabubuch, zum Tabubuch ist vielleicht aus einer gewissen privilegierten Sicht ganz, ganz, ganz witzig, aber so wirklich funktionieren tut das nicht. Ja. Ich habe auch selber, ich hatte natürlich das Privileg, dass ich als Schüler jetzt nie große Probleme in der Schule hatte. Ich habe auch am Ende, mein Mathematiklehrer hat mich gefragt, ob er mir eigentlich diese Freitage entschuldigen soll, weil ich ja nicht nur Aktivist war, sondern es war ja auch in meiner Schule bekannt, dass ich mich organisatorisch stark eingebracht habe. Und das ist dann natürlich toll und politisches Engagement, das finden wir alle super. Also das gab ja schon auch von meinen Lehrern eher ein positives Feedback. Da habe ich gesagt, Herr Hackert, nein, ich möchte das bitte nicht entschuldigt haben. Ich war ja schließlich nicht in der Schule und ich war auch nicht krank oder ich war auch nicht irgendwie... ich hatte auch keine Trauerfeier. Ich war bewusst nicht in der Schule. Ich habe den Unterricht, ich war Oberstufenschüler, das ist natürlich alles ein bisschen anders, aber ich habe darauf bestanden, dass das unentschuldigt bleibt. Das war für mich ganz wichtig, weil ich ja auch daraus meine ganze Überzeugung
herleite.
Es gibt natürlich auch dann immer die Frage, wie reagiert denn die Schule? Wenn ich jetzt eine Schule habe, die mir sehr repressiv agiert, dann kann ich auch mal sagen, okay, ich bin jetzt sozusagen rebellisch, indem ich da irgendwie einen Trick versuche mit einem. Das muss man, glaube ich, muss jeder für sich entscheiden. In meinem Fall kann ich aber ja nicht aufbegehren oder ich kann ja kein Tabu brechen, wenn der Lehrer mir das entschuldigt. Das funktioniert nicht.
Nee, macht keinen Sinn. Ne, finde ich toll, schöne Einstellung. Wir können den Generationskonflikt doch nochmal herholen. Als ich hergefahren bin, habe ich mir gedacht, bist du völlig wahnsinnig? Du fährst jetzt hier mit dem SUV zu einem Vertreter der Fridays for Future-Bewegung. Für mich ist dieser SUV, den ich fahre, so ein schönes Symbol für das, was gerade über uns herwegrauscht und was uns alle durcheinander würfelt. Mein Wagen ist jetzt auch kein normaler SUV, ist einer, den manche für als sehr schönen SUV, und es gibt Leute, die mir Daumen hochstrecken, also wird als sehr schöner SUV wahrgenommen, mein Wagen. Und innerhalb von Monaten, von wenigen Monaten, werde ich auf einmal zur Hassperson. Ich habe einen Leasingvertrag von 3 Jahren, sage ich immer. Ich kann ja jetzt nicht, weil mein Bewusstsein sich anfängt zu verschieben, mein Auto in den Müll schmeißen. Und will damit nur sagen, ich habe inzwischen auch schon, Hass wäre vielleicht übertrieben, aber Abneigung erfahren für mein Auto. Und damit habe ich einen Konflikt auf einmal, wo ich sage, Moment, ich bin ja jetzt bitte nicht dafür alles hier verantwortlich, für das ganze Klimaproblem. Klar können wir darüber uns unterhalten, ob das sinnvoll ist, Auto zu fahren. Also insofern haben wir einen Konflikt, theoretisch, wenn ich dich nicht kennen würde, du mich nicht kennen würdest, würdest du mir vielleicht ein faules Ei auf das Auto schmeißen.
Ja, das würde ich nicht machen, aber nein, das würde ich ganz sicher nicht machen. Ich glaube, man muss bei der ganzen Frage, du hast es ja wunderbar schon erklärt, du bist eigentlich in dem Moment, in dem du das Auto jetzt fährst, gar nicht mehr 100% Herr dieser Entscheidung, sondern es ist in gewisser Weise eine Entscheidung, die du selber als vielleicht im Nachhinein blöd empfindest, aber sie ist ja nun da. Und das ist, glaube ich, das kommt einfach daher, dass wir als Gesellschaft, wir haben das tiefe Problem, dass eine ganze Menge für unser Wohlstandsempfinden, ein riesiger Teil unseres Wohlstandsempfindens, leitet sich aus Dingen her, die in ihrer Natur nicht nachhaltig sind. Also, wir haben einfach einen Wohlstandsbegriff erschaffen, der sagt, eigentlich ist der Wohlstand dann erreicht, wenn ich mehr konsumiere, wenn ich mehr habe als meine Eltern, als ihre Großeltern, als vielleicht ich vor ein paar Jahren. Also ich muss sozusagen einen materiellen Aspekt meines Lebens aufwerten, dann bin ich im Wohlstand. Und das wird uns ja auch beigebracht. Also das ist ja nicht deine Entscheidung oder deine Erfindung, sondern das hat uns Industrie, das hat uns...
Das ist auch eine politische Doktrin. Das sind die Werte der letzten 40 Jahre. Ja, richtig, das kommt noch aus der Apokalypse, wie ich es nenne.
Genau,
das ist ein Wiederaufbau Deutschlands haben was geschafft.
Das hat auch jahrelang wunderbar funktioniert, das Konzept. Also das ist tatsächlich ja so, dass das ist ja auch eine politische Doktrin, die dahinter steht, ohne das zu kritisieren im ersten Moment. Es ist einfach so, das werden auch Politiker dieser Zeit auch bestätigen, dass der Wohlstandsbegriff sich daraus herleitet, dass der Konsum wächst. Immer, ständig, jeden Tag, letztlich. Und das hat auch wunderbar funktioniert. Damit hat man nun mal auch nach dem Krieg erstmal auch überhaupt geschafft, diesen Krieg zu verarbeiten. Das hat mit Bewältigungsmethoden zu tun, das hat damit zu tun, dass man den Leuten in irgendeiner Form auch eine Perspektive geben wollte. Und es ist eben auch lange Zeit, über Jahrzehnte, nicht wirklich in Konflikt gestoßen mit irgendwelchen gravierenden Nachteilen. Man hat zwar in den 70er Jahren diesen Club of Rome gegründet und hat das zwar alles irgendwie prognostiziert, aber ein Konflikt war es nicht wirklich, weil der Konflikt muss ja auch irgendwo in deinem Leben stattfinden und das ist nicht passiert. Also es gibt natürlich irgendwelche bekloppten Wissenschaftler, die haben gesagt, naja, eigentlich können wir die nächsten 40 Jahre gar nicht so sehr die Automobilindustrie aufbauen, weil eigentlich müssen wir sie immer wieder abschaffen. Aber das hat ja nie gegriffen in das wirkliche Verständnis von Menschen, wie will ich leben. Weil, also wenn ich zum Beispiel meinen Vater frage, der ist ja, ich weiß nicht genau, du bist...
68er.
Genau, mein Vater ist ein 100%iger 68er, von er ist ja jetzt 70 schon fast. Also ist eigentlich...
Wie, dein Vater ist schon 70?
Fast, er wird 70 im April.
Aha, okay, nein, ich bin in 68 geboren. Also
genau, mein Vater ist tatsächlich wesentlich älter, der hat eigentlich die gesamte bundesrepublikanische Geschichte fast mitbekommen.
Ja, cool.
Und er hat auch gesagt, das war halt so, also sehr selbstkritisch, man hat halt gesagt, wir wollen es mal besser haben als meine Eltern. Und das hat sich dann eben in materiellen Dingen veräußert.
Absolut.
Und man kann das jetzt alles kritisieren, das ist aber, glaube ich, es ist damit nicht geholfen, schlechtes Gewissen zu machen, sondern man muss das Problem an diesem Punkt erkennen. Und natürlich ist es jetzt auch heute umso wichtiger, dass Leute das hinterfragen und sagen, okay, kann ich vielleicht mein persönliches Wohlstandsgefühl aus anderen Dingen herleiten, als aus einem SUV oder einem Kreuzfahrturlaub, sondern kann ich vielleicht mit einem Fokus auf eine Nachhaltigkeit irgendwo anders mir diesen Wohlstand, und da verändert sich auch gerade ganz viel. Also da verändert sich schon, weil ich zum Beispiel bin jemand, ich habe einen Führerschein, ich fahre tatsächlich, da bin ich ganz ehrlich, ich fahre extrem gerne Auto, ich mache es zwar kaum, weil ich es einfach nicht brauche und sehr selten dazu komme, ich fahre nicht immer nur dann Auto, wenn ich irgendwas transportieren muss für Demonstrationen, das ist total ironisch, also ich fahre nicht immer Auto, wenn ich irgendwie einen Kleintransporter miete und irgendwie Bühnentechnik von A nach B schippere und es macht mir total viel Spaß, ich bin ein sehr begeisterter Autofahrer, also ich finde es total ruhig und entspannt, ich mache es privat nicht, also weil es würde mich auch sehr viel Geld kosten als Student und ich glaube, dass ich tatsächlich jetzt auch anfange, ich werd auch nie ein Auto besitzen, das wird nie passieren, weil ich glaube, mein Status, das ist für mich kein Statussymbol.
Ja, genau, das ist eine gewagte These, weil wenn du mal irgendwo auf dem Land wohnst, wurde plötzlich...
Aber
du hast den richtigen Satz ja noch gesagt, du meinst ja mehr als den Blick des Statussymbols.
Ne? Tatsächlich, genau. Es kann sein, dass wenn ich auf dem Land wohne, dass ich dann gucke, was für ein Auto hole ich mir, aber das gucke ich mir dann nach dem Gesichtspunkt an, wie kostet es mich möglichst wenig und da bin ich, glaube ich, ziemlich ehrlich, wenn ich eins brauche, würde ich mir das nach Nachhaltigkeitsgesichtspunkten aussuchen, weil ich mir versuche, dann mein Leben anders irgendwie mich zu definieren drüber.
Was ich nochmal unterstreichen will, was ich echt cool finde, denn ich würde mich freuen, wenn das Teil eurer Bewegung ist, auf die wir gleich nochmal ganz kurz eingehen. Du hast mich mit sehr viel geschichtlichem Bewusstsein formuliert, woher das kommt, dass wir heute dieses Leben führen, das wir leben. Das ist ja das, was uns in Stress gesetzt als ältere Generation, als Elterngeneration der Generation Z, dass wir das so knallhart ins Gesicht gedonnert bekommen, was für Schweine wir sind. Wir realisieren ja selber, so geht es nicht weiter. Wir sehen, dass wir kaum noch Schnee haben, wir sehen, das Klima verändert sich, wir sind ja nicht bescheuert. Ja. Und dann kriegen wir das aber so mit der vollen Breite von Greta in die Fresse, sage ich jetzt mal, ohne dass wir das Gefühl haben, unser ganzes Leben wird jetzt hier gerade in Frage gestellt, ohne dass man Verständnis dafür hat, wo wir eigentlich herkommen. Und auch gar nicht mehr auf uns, als ob wir gar nicht mehr gefragt werden, stimmt dir eigentlich zu, sondern wir kriegen es gleich links und rechts an die Backen.
Genau. Ne? Also aber schaut mal, dass sich analytisch an, dann kann man eigentlich sagen, es gibt ja auch Leute, viele dieser Generation, die das auch kritisch sehen. Und im Prinzip muss man einfach sagen, es gibt Leute, die sind aufgewachsen mit einem Selbstverständnis von Wohlstandsbegriffen, das einfach fundamental hinterfragt wird. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Du bist in deinem Leben in irgendeiner Form sicher und fühlst dich, ich sag mal, relativ sicher. Dann bist du bereit, den jungen Menschen zuzustimmen und sagst, ja, eigentlich habt ihr recht. Aber wenn du jetzt Angst hast um deinen Job, weil du in irgendeiner Form abgehängt bist, dann überfordert dich das. Und dann bist du auch nicht in der Lage, dem zuzustimmen, weil es dich eben in deiner tiefen Identifikation angreift. Also blöd gesagt, wenn ich jetzt, groß geworden wäre vor 40 Jahren, ich wäre jetzt ähnlich alt wie mein Vater, und ich hätte ein Wohlstandsleben, dann würde ich sagen, die Kinder haben recht, eigentlich ist es Quatsch. Weil ich werde nicht irgendwie arbeitslos deswegen. Ich werde nicht irgendwie anfangen, weniger mein Auto abgeben zu müssen. Deshalb bin ich nicht mehr mobil. Es greift mich tatsächlich nicht an. Ich bin also in der erhabenen Position, mein Leben zu hinterfragen. Also mein Chef hat mir gesagt, wenn du genug arbeitest, dann hast du immer ganz viel Geld, dann hast du immer ganz viel Wohlstand und dann kannst du dir eine fette Karre kaufen. Das hat man in Deutschland jahrzehntelang den Leuten gesagt. Und wenn du die fette Karre hast, dann bist du glücklich, weil dann kannst du mobil fahren. Bist du mobil und so weiter und dann überall hin und mit in Urlaub und in den Nordseestrand und überhaupt, ne, das ist ein Teil einer politischen Vision gewesen, die man uns gesetzt hat. Aber weil ich halt relativ wohlständig bin, kann ich sagen, ja gut, hinterfrage ich. Wenn ich aber abgehängt bin und sozusagen sowieso schon Angst darum habe, komme ich überhaupt noch in die Stadt, in der das Leben stattfindet, weil in meinem Dorf gibt es hier kein Leben mehr, habe ich dann noch einen Job in der Kohleindustrie, dann ist dieses Hinterfragen, mein Unterbewusstsein sagt vielleicht, hey, da ist was dran, aber sofort geht die Mauer runter und ich sage, das funktioniert nicht. Was wollt ihr eigentlich von mir? Den Luxus, es sich leisten zu können, einfach so als Mensch einer anderen Generation sein ganzes Leben zu hinterfragen, den hat nicht jeder und deshalb muss man auch als Klimabewegung es schaffen, die Leute mitzunehmen. Also den Leuten diese, und da komme ich wieder auf die Vision zu sprechen. Wenn wir nämlich eine Vision erschaffen, die positiv ist, dann kann ich auch Leute mitnehmen. Ich kann dir quasi erklären, dass dein Leben, ein Teil deines Lebens, dein Selbstverständnis, deines Wohlstandsbegriffes war vielleicht Quatsch, aber deshalb verlierst du nicht dein Gesicht. Du bist deshalb kein Arschloch oder keine Umweltsau oder was auch immer. Und das muss ich quasi schaffen. Wenn ich das nicht kommuniziert kriege, dann wird es schwierig.
Gut, viele politischen Veränderungen viele Veränderungen wurden über Revolutionen herbeigeführt. Oder so haben es manche probiert. Also ich sag mal Startbahn West, Brockdorf, bisschen auch Hambacher Wald vielleicht jetzt aktuell, war mit viel Gewalt und so verbunden. Da war es nicht ganz so verständnisvoll, wie du es jetzt darstellst. Deswegen kriegen manche Leute...
Wobei im Hambacher Wald ging die Gewalt, glaube ich, tatsächlich eher von den RWE-Mitarbeitern aus als von den Aktivisten.
Ja, da bin ich nicht gut genug drin, aber ich sag mal, das sind so die Bilder, die wir im Kopf haben. Aber ich finde es immer eine tolle Vision und ich würde dir nach vollem Maßen helfen wollen, da das voranzutreiben. Ja? Weil letztendlich hast du es ja auch schon ausgedrückt, wir alle haben kapiert, dass es so nicht weitergeht. Ja. Da muss man nur aus dem Fenster schauen und im Prinzip.
Ich glaube, man muss unterscheiden zwischen zwei Perspektiven, die ich hier anbringe. Das eine ist eine ganz persönliche Sicht und das andere ist eine strategische Sicht. Also ich bin sozusagen, ich bin auch im Konflikt mit mir. Ich habe sozusagen, ich habe auch einen Teil, der einfach sagt, der auch in anderen Kontext sagen, viel, viel ankreidender und viel, viel provozierender das Ganze formulieren würde. Aber wir sind halt jetzt stark, haben darüber gesprochen, was müssen wir denn ändern? Und du hast von deinem privaten Beispiel gesprochen. Und dann gehe ich halt in die politische Analyse und versuche so ein bisschen die Strategie für mich herauszuarbeiten als Aktivist. Wie kann ich denn das ändern? Ich kann auch anders. Es ist immer so ein bisschen die Frage, was will ich gerade selber herausfinden für mich?
Das stelle ich mir im Innenraum einer solchen Partei oder in dem Fall Bewegung auch spannend vor. Da gibt es wahrscheinlich die Extremisten auf beiden Seiten, die einen für verständnisvolle Strategie, die anderen für wir müssen draufhauen.
Ja, aber das ist so einfach ist es nicht. Ich bin auch für draufhauen, aber ich glaube, man kann draufhauen und sich trotzdem der Strategie bewusst sein. Auch das Draufhauen ist Teil dieser Strategie. Also für mich ist es Teil der Strategie, dieses Bewusstsein auch zu erschaffen, neben anderen Aspekten, dass Ende Gelände Braunkohletagebau blockiert. Ich halte das für einen wichtigen Öffentlichkeitsarbeitsschritt, dass das passiert. Ich war ja auch im Hambacher Wald, habe dort auch mehrere Tage auch in der Besetzung war ich. Also für mich schließt sich das nicht aus. Ich bin halt, ich mache nicht nur eine Sache. Ich glaube, das ist was ich habe. Ich kann mich nicht auf einen Prozess fokussieren, ich gehe nur in den Tagebau, sondern ich hinterfrage das auch und kann, oder ich frage mich hinterfrage generell, was ich tue. Ich bin trotzdem der Meinung, dass der Aktivismus von Extinction Rebellion und von Ende Gelände unfassbar wichtig für die Klimabewegung ist, aber es ist genauso wichtig, dass man Podcasts aufnimmt und sich dort unterhält über diese Frage. Sind Gegenpole, das sind Pole, die miteinander auch spielen und auch. Also das eine alleine wird nicht viel bringen.
Schön, wie du den Bogen, also im Prinzip sehe ich das ähnlich, ne? Nicht einer alleine und nicht eine Maßnahme alleine, jeder, und so habe ich zum Beispiel gerne Podcasts oder andere Podcasts, gibt es ja ähnliche Formen. Und das Bewusste, mit dem Bewusstsein muss man agieren, glaube ich. Und also ich glaube auch, dass die Dinge sind ja in Bewegung. Vielleicht nochmal ein paar Fragen zu dem Thema Fridays for Future. Ja. Ich hatte mir noch eine schöne Frage aufgeschrieben, oder wie ich fand, eine schöne Frage, die mich beschäftigt hat. Hätte es Fridays for Future ohne Smartphone je gegeben?
Ich glaube schon. Ich glaube aber allerdings, dass der politische Erfolg, den Fridays for Future zu verbuchen hat, ein anderer wäre. Weil ein großer Teil unserer Bewegung basiert einfach auf der Möglichkeit, sich über soziale Netzwerke, insbesondere,
das war der Hintergrund meiner Frage,
insbesondere also Messenger-Systeme, sich rasend schnell zu vernetzen. Ich weiß selber noch, dass wir in Mainz, damals vor knapp einem Jahr, haben wir ja angefangen, für den 18. Januar zu mobilisieren. Und was wir gemacht haben, wir haben eine WhatsApp-Gruppe aufgemacht und da Leute eingeladen und den Link rumgeschickt. Und ich wusste bis 4 Tage vor der Demo nicht, kommen jetzt 10, kommen 20 oder kommen 500. Am Ende waren es 1800. Ich hatte ja 400 angemeldet. Und wir haben erst dann begriffen, dass man über Messenger-Systeme Menschen sofort erreichen kann, unfassbar gut vernetzen kann. Und das ist einfach auch den Erfolg, den wir haben. Also der basiert maßgeblich. Ich möchte nicht sagen, dass es an WhatsApp liegt, es hängt an der Technik dahinter. WhatsApp ist nur ein Aggregator, der halt gerade Marktmonopol. Ja, wenn es WhatsApp nicht geben würde, dann wäre es Telegram gewesen. Das ist nicht der Punkt. Aber die Smartphone an sich ist natürlich einfach ein Medium, mit dem diese Messenger-Fähigkeit, die ja schon lange bestanden hat, technologisch gesehen hätte man Messenger wie Telegram auch schon programmieren können, bevor es Smartphones gab. Ja. Aber erst das Smartphone hat diese Messenger zu dem gemacht, was sie sind, weil ich nämlich ständig erreichbar darüber bin.
Einfach nutzbar geworden.
Ja, das eben auch, aber eben, sie erhöhen auch die Erreichbarkeit. Ich kann Telegram ja auf dem Laptop benutzen, aber wenn ich einen Messenger nur auf dem Laptop benutze, dann bin ich nicht so erreichbar, wie wenn ich ihn auf dem Smartphone habe. Insofern ist das Smartphone als Medium ganz entscheidend dafür, dass man diese Geschwindigkeit an Mobilisierung erreicht hat. Das ist auch historisch ganz interessant, bin ich ja wieder im geschichtlichen Bereich. Wenn man sich mal anschaut, wie haben dann politische Bewegungen in der Vergangenheit funktioniert, und je weiter man zurückgeht, desto länger dauert das. Man schaue sich zum Beispiel die deutsche Revolution oder die gescheiterte deutsche Revolution an. Das waren so 6-7 Jahre, da hat man dann so schrittweise irgendwie sich verbunden und dann liegen diese Ereignisse immer so ein Jahr auseinander, und das wäre in der heutigen Zeit gar nicht denkbar. In dem Zeitraum, in dem diese Revolution stattgefunden hat, sind in Deutschland schon 3 neue Bewegungen entstanden in der heutigen Zeit. Also es hat sich sehr viel beschleunigt.
Insofern vielleicht, weil ich auch immer nach der Suche den Herausforderungen der Digitalisierung bin, haben wir schon darüber gesprochen, die Ängste, die sind in der Gesellschaft, mit denen wir umgehen müssen und denen wir helfen, mit den Menschen müssen wir helfen, die Ängste haben. Ja. Und genauso ist eigentlich ein schönes Beispiel. Klar hat die Digitalisierung auch das Klima vielleicht sogar verschlechtert, aus bestimmten Gründen, aber es ist ein schönes Beispiel, wie die Gesellschaft stärker geworden ist, vielleicht in ihren demokratischen Bewegungen durch Smartphones. Das hat man beim arabischen Frühling ja auch schon die These aufgestellt, oder die wurde auch bestätigt, ne, dass ohne Facebook und ohne Smartphones wäre diese Revolution wahrscheinlich nicht in Rollen gekommen.
Ich würde gerne nochmal auf die Frage zu stellen kommen, ob die Digitalisierung das Klima verschlechtert, weil das ist eine sehr, 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 sehr spannende Frage. Zum einen ist es natürlich so, dass die Digitalisierung ja selber ein gesellschaftlicher Prozess ist, bei dem man sich die Frage stellen muss, was steht denn dafür davor? Also es ist ja nicht so, dass der Klimawandel eingesetzt ist, seit es Digitalisierung gibt, sondern die maßgeblichen Probleme oder die maßgeblichen Ursachen des Klimawandels sind eher fossile Energieträger. Diese fossilen Energieträger gehen aber natürlich insofern mit auch dem Klimawandel einher, weil ja technische Infrastrukturen häufig auch müssen bestromt werden. Das ist momentan noch so. Es wird auch noch eine Weile so bleiben, physikalisch. Und der Strom wird eben häufig erzeugt, auch durch fossile Energieträger. Also diese Kausalkette ist schon existent, aber sie ist der Digitalisierung und auch der digitalen Technik nicht immanent. Hingegen ist die Digitalisierung, wenn man sie dann ausführt, wiederum in der Lage, eine ganze Menge an klassischen Kommunikations- und Produktionsprozessen, die fossile Energieträger benötigen, wie zum Beispiel den Versand von Briefen. Mhm. Das, irgendjemand muss diesen Brief ja durch die Gegend karren. Mhm. Das wiederum sozusagen zu entzaubern und deutlich herabzustufen. Mhm. Also wenn man sich mal überlegen möge, welchen logistischen Aufwand wir heutzutage bei der Post hätten, wenn alle Mails, die wir verschicken, alle Nachrichten bei Post wären, undenkbar. Auf der anderen Seite erhöht natürlich die Möglichkeit der digitalen Kommunikation auch diese Form von Kommunikation. Natürlich wäre ich, wenn es keine Digitalisierung gäbe, dann wäre ich nicht bei wie viel Online-Shops mitdehnt, also würde ich auch keine Briefe von denen bekommen. Also das ist sozusagen.
Ja, das kannst du dir unfassbar. Vielleicht gar nicht mehr so richtig vorstellen, ja. Aber ich selber bin ja noch ins Berufsleben eingestiegen ohne PC. Ne? Ja. Also meine erste E-Mail-Adresse habe ich, glaube ich, so nach einem halben, dreiviertel Jahr bekommen, 1993. Ich war damals in einem großen Konzern, hatte da so eine Rolle, wo ich mal mit ein paar Filialleitern, nenne ich es mal jetzt, kommunizieren musste. Da habe ich in aller Ruhe einen Brief mir überlegt, den ich geschrieben habe. Da habe ich eine Befragung machen müssen, habe ich diese rausgeschickt. Dann habe ich erstmal im Prinzip 5 Tage nichts mehr zu tun gehabt, weil das war erstmal unterwegs. Die mussten das bearbeiten und mussten es wieder zurückschicken. Heutzutage ist es innerhalb von Stunden erledigt. Wenn ich schnell formuliert habe, schicke ich es raus und kriege nach ein paar Stunden die Response. Ja. Und das bringt natürlich auf eine andere Art und Weise Stress in die Gesellschaft rein.
Die Digitalisierung selber wäre ja absurd, die anzugreifen, weil dann würde ich ja auch ganz viele andere Sachen wieder hervorheben.
Also was mich auch historisch übrigens nochmal sehr interessiert, ich habe ja wie gesagt den Aufstieg der Grünen ein bisschen miterlebt. Ja. Damals gab es ja auch schon Anzeichen dafür, dass die Natur im Stress ist. Ja. Ich sage nur Waldsterben. Ob das jetzt damals richtig oder falsch war, brauchen wir jetzt nicht zu diskutieren. Es gab genug auch schicke Bilder zu zeigen, die Natur ist im Eimer oder Atomkraft und so. Was wirklich faszinierend ist, welche Bewegung ihr wirklich ausgelöst habt. Weil ich sage mal, zumindest in Deutschland, klar kriegen wir ein bisschen mit, die Winter werden ein bisschen milder, aber eigentlich sind wir nicht richtig betroffen davon. Richtig. Wir sind ja,
das ist ein Riesenproblem.
Auch, also aber auf der anderen Seite ist die Bewegung ins Rollen gekommen. Viel mehr als damals die Grünen aus meiner Sicht. Also hat wahrscheinlich auch wieder mit dem, was wir vorhin schon diskutiert haben, die Digitalisierung und das Smartphone und der Aktivierung, die euch gelingt, oder?
Damit das, zu tun, ne? das größte Problem ist einfach, oder der größte Nachteil der Klimakatastrophe, wenn es mir darum geht, sie zu bekämpfen, ist einfach der, dass sie aus einer, das ist, also der Klimawandel ist ja im Prinzip eigentlich ein Umweltproblem. Umwelt ist nicht Teil des Klimas, aber das Klima ist ein Teil der Umwelt. Und der klassische Umwelt oder klassischer Umweltschutz ist sehr, sehr einfach, weil er häufig sehr greifbar funktioniert. Ich habe also auch Parteien, die sich heute nun wirklich nicht rühmen, den Klimawandel zu bekämpfen, wie die CDU oder die CSU, haben ja ganz erfolgreiche Geschichten mit Umweltschutzmaßnahmen hinter sich. Also wenn es um vergiftete Seen ging, diese Probleme wurden bekämpft und sie wurden auch dann erfolgreich gelöst. Mhm. Und das ist einfach deshalb so, weil wenn ich habe ein Dorf und der See ist halt vergiftet, dann kann da keiner mehr drin baden, ich kann nicht mehr fischen, das Ding riecht komisch, also im schlimmsten Fall. Also ich habe ein sehr, sehr greifbares, lokales Problem. Leute gehen auf die Straße, das Problem ist da und das muss man irgendwie lösen. Und es bleibt auch da, wenn ich es nicht löse. Der Klimawandel ist halt so komplex in seinen Auswirkungen, dass er vor allem für industrialisierte Länder, die einfach sich gut zu wehren wissen mit ihrem Alltag, sehr ungreifbar ist. Also ich habe einfach die Möglichkeit, mich in Deutschland sehr stark vor den Konsequenzen der Klimakatastrophe zu verstecken. Also diese Möglichkeit haben wir noch alle. Es gibt in Deutschland niemanden bis jetzt, der das, sagen wir mal, so richtig krass am eigenen Leib spürt. Einfach deshalb, weil dieses Land...
Ganz wenige.
Ja, sicherlich, das hängt dann natürlich wiederum stark davon ab, ob man das, wie sensibel man dafür ist. Mhm. Aber wenn man es will, kann man sich davor wunderbar
vollziehen. Absolut, das ist gar kein Problem. Aber trotzdem ist euch gelungen, eine Bewegung in Gang zu setzen.
Ja, genau.
Das war ja im Prinzip die Spur, auf der ich da war.
Genau, und dazu kommt eben auch noch, dass es eben, also die Problematik ist tatsächlich häufig dann auch jetzt gerade vor allem in anderen Ländern, also es ist ja nicht so, dass der Klimawandel nirgendwo betrifft, aber je industrialisierter das Land, desto besser die Klimaanpassung. Also ich kann sozusagen einfach, ich kann mich halt hier klimatisieren in Deutschland. Mhm. Das ist zwar total fatal und totaler Quatsch, aber ich kann klimatisieren. Mhm. Andere Länder können das nicht. Und sie haben natürlich auch andere Infrastruktur, die dann im Fall von Hitzewellen nochmal viel weniger tun können. Also blöd gesagt, die Hitzetote sind in Ländern wie Indien nochmal ein ganz anderes Problem, weil da ist die Hitzewelle eine andere, sie tritt in einer anderen Dimension auf und ich habe auch nicht die öffentliche Infrastruktur.
Ich weiß, wie du klimatisieren meinst. Ich habe jetzt gerade nebenher darüber überlegt, wie meinst du das mit dem Begriff klimatisieren? Also wir können auf den Klimawandel recht gut reagieren.
Mit unseren Klimaanpassung, genau. Also ich kann es wird ein bisschen heißer in der Stadt, dann gehe ich halt nicht mehr in die Stadt. Aber ich kann ja sozusagen Netflix gucken. Oder das Klimatisieren.
Wir sind auch nicht Holland oder die Niederlande, wo alles unter Wasser steht.
Ja, richtig. Genau. Und auch dann kann man, weil wir relativ wohlhabend sind, kann man ganz gut Dämme bauen. Also es gibt sozusagen, mit Klimatisierung meine ich einfach, die Folgen aussperren. Also die Folgen nicht so reinkommen lassen, dass sie das alltägliche Leben aktiv beeinflussen. Mhm. Das wird immer weniger gelingen, das ist auch klar. Und das hat auch noch, also es wird immer konkreter, aber noch ist es häufig abstrakt.
Ja, ja, genau.
Und das ist, glaube ich, das Problem, was auch dann eben politische Prioritätensetzung hat, dass einfach die politische Priorität auf anderen Themen
lag. Das wäre jetzt nochmal eine Idee. Ich habe ja die Idee mit dem Podcast, das zum Thema Digitalisierung so zu machen, zu zeigen, was gibt es für Chancen, mögliche Herausforderungen. Das Gleiche zum Klima machen, mit Leuten zu sprechen, die von dem Klimawandel so oder so betroffen sind. Mhm. Zum Beispiel, ein Beispiel ist, die fränkischen Weinbauern sind davon betroffen, natürlich, weil Wetter sich ein bisschen verändert und extremer wird, aber vor allem auch interessanterweise können die auf einmal Rotwein anpflanzen.
Das ist hier in Rheinhessen ähnlich.
Ja, in Rheinhessen, also genau. Da gab es schon einigermaßen guten Rotwein.
Gibt sogar Vorteile.
Ja, genau, es gibt Vorteile. Und das ist, ich will jetzt nicht unbedingt das als ein Klima als ein Vorteil des Klimawandels darstellen, aber dass man mit diesen kleinen Beispielen darauf hinweist, wie dramatisch sich das verändert. Das kriegen manche Leute gar nicht so mit, wenn sie, wie du sagst, in der Stadt irgendwie leben. Und dann sagen sie, ja, heute ist auch wieder ein bisschen heiß. Die kriegen die Folgen ja nur indirekt mit, ne? Also die und nur über die Medien.
Ja, und ich glaube, das ist der nächste Aspekt, das ist auch ein Aspekt, der mir persönlich sehr wichtig ist. Es gibt dann nämlich tatsächlich die weltweite Klimaflucht. Also das Problem ist auch, dass die Fluchtbewegungen der Welt sich an dem Klimawandel oder den Klimawandel nicht ignorieren können, und der Klimawandel wird extrem viele Menschen hervorbringen, die fliehen werden. Und das ist das Problem ist halt auch, was heißt das Problem? Es ist grundsätzlich nicht gut, wenn Menschen fliehen, weil sie dann ihre Heimat verlassen müssen. Und das ist dann koppelt sich dann eben auch mit Rechtspopulismus wieder, weil auf diese Fluchtbewegungen wird man in irgendeiner Form reagieren müssen.
Also zum Abschluss nochmal eine Frage. Wo siehst du denn Fridays for Future in 5 Jahren?
Ich glaube, das Fridays for Future ist ja nur ein Teil der Klimaschutzbewegung. Das heißt, es ist auch nicht zwingend notwendig, dass Fridays for Future in 5 Jahren noch Fridays for Future ist. Mhm. Sondern das sind ja Leute aus der Klimaschutzbewegung, und das nimmt dort eine Rolle ein, neben ganz vielen Akteuren. Es gibt ja auch noch das Konzept Klimaliste.
Mhm. Was ist das?
Klimalisten sind im Prinzip Listen von Wissenschaftler und KlimaschützerInnen, die momentan kommunal Listen aufstellen, um in Kommunalparlamente einzuziehen. Mhm. Ich glaube, dass man neben dem Projekt Klimaliste, da bin ich ein persönlicher großer Fan von, weil es eben auch eine ganz andere politische Alternative zu klassischen Parteistrukturen. Wir waren ja eben schon bei der Frage, inwiefern sind politische Strukturen in der Form eigentlich geeignet, um Probleme noch zu lösen? Oder inwiefern brauchen sie auch mal Alternativen? Halte ich das Projekt Klimaliste für sehr wichtig. Ich kann mir gut vorstellen, dass das in Zukunft auch auf Landes- und Bundesebene funktioniert. Da muss man halt die richtigen Leute für finden. Ich kann das nicht versprechen. Mhm. Ich persönlich stehe hinter dem Projekt. Ich finde das sehr spannend. Es gibt auch Überlegungen, das für Rheinland-Pfalz zu machen. Ich sehe eine große Chance in den ganzen genossenschaftlichen Energiewerken, dass sich die Leute da engagieren, weil das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Ich persönlich bin einfach ein großer Freund davon, wenn wir das Thema E-Mobilität und Carsharing wirklich in die Hand nehmen wollen, dann können wir nicht immer nur vertrauen, dass irgendein Startup sich in Mainz aufmacht, sondern da muss man halt gucken, wie kann man das denn genossenschaftlich selber in die Hand nehmen. Da gibt es in Mainz ein tolles Projekt, das ist halt Urstrom. Die machen das, die bauen Solaranlagen auf städtische Gebäude und machen eben E-Carsharing. Und das ist alles genossenschaftlich. Also da sehe ich halt aus der Zivilgesellschaft einen großen Aspekt, weil ich habe als Zivilgesellschaft nicht so sehr den Einfluss darauf, ob irgendjemand eine tolle Geschäftsidee hat für meine Stadt. Und es ist vielleicht auch nicht immer alles überall rentabel, aber ich brauche trotzdem Infrastruktur. Ich kann es mir nicht leisten, dass immer nur dort an den erneuerbaren Energien investiert wird, wo es sich vielleicht für irgendeinen Investor lohnt, sondern ich brauche langfristig eine gesellschaftliche Motivation dafür. Und da sehe ich die Genossenschaften in einer wichtigen Position. Und das andere ist natürlich die Frage, dass wir eben der Bereich Klimaliste Parteien, inwiefern kann sich die Klimaschutzbewegung in den politischen Prozess noch stärker einbringen?
Das ist nämlich im Prinzip das, worauf meine Frage abgezielt hat, als ich gefragt habe, wo steht Fridays for Future in 5 Jahren? Da habe ich auch noch ein bisschen mit reingemixt in meiner Frage, oder als ich das gedacht habe, diese Frage, dass du damals sehr toll im Vortrag erwähnt hast, wie lose ihr organisiert seid, wenn ich das richtig verstanden habe. Fridays for Future ist eine Mega-Brand aus meiner Sicht, die aus losen Verbund entstanden ist. Da hat ja keiner die Idee gehabt, wir machen jetzt hier mal eine Kampagne, die nennt sich Fridays for Future oder eine Partei und die macht eine Kampagne, sondern ihr wart ja lose Aktivisten, die sich unter diesem gemeinsamen Brand Fridays for Future zusammengesammelt haben. Und darum zielte meine Frage so ein bisschen darauf ab, glaubst du, dass sich diese Marke erhält und dass das sich in eine feste Struktur gießt? Also heißt eine Partei vielleicht? Oder also zersplittert das wieder
irgendwann? Eine Partei ist nahezu ausgeschlossen. Das hat einfach damit zu tun, dass auch viele Leute innerhalb von Fridays for Future sowohl in Jugend- als auch Parteiorganisationen aktiv sind, als auch, dass es eine Partei zu gründen in der heutigen politischen Zeit nahezu zum Scheitern verurteilt
ist. Schade eigentlich, ärgerlich.
Ja, aber man muss da auch überlegen. Warum? Also Ich glaube nicht, dass das der Weg zum Erfolg
ist. Also bei den Piraten sieht man ja, wie schwer das war, ne? Eine Partei zu gründen.
Ich glaube nämlich, dass das Problem ja auch in den Parteien liegt. Und wenn wir eine Partei gründen, dann sind wir quasi die neuen Grünen und da werden dann immer wieder die Grünen. Also für mich sehe ich da nicht den wirklichen Unterschied, weil auch das Konzept ist für mich ein Konzept, was zu der Krise geführt hat, wie wir sind. Ich will nicht die Parteien abschaffen, okay. Ich bin ja selber Mitglied einer. Mhm. Ich will mehr Zivilgesellschaft in der Politik. Also ich will mehr Leute, die keine klassischen Politikerkarrieren, die keine klassischen Karrierewegen verfolgen, in der Politik, weil ich eine viel höhere Dynamik, eine viel, viel höhere Flexibilität damit hätte. Aber Leute, die sich halt darauf verlassen oder das kalkuliert haben, dass sie ihr Leben lang Politik machen, die sind auch nicht flexibel in den Entscheidungen, die sie treffen, weil sie ja logischerweise von diesen Entscheidungen abhängen. Das abhängig, ist dem ja, Problem genau. Einfach, das ist dem Ganzen immanent. Also das kann man ihnen auch nicht übel nehmen, weil wenn jemand sein Haus, seine Frau und sein Auto, also ein bisschen blöd mit der Frau, aber sein Haus und sein Auto darauf baut, dass er ein Mandat inne hat, dann ist er in diesem Mandat nicht flexibel, sondern er dieses Mandat oder er hängt von dem Mandat ab, also vom Wählerwillen. Mhm. Das ist, glaube ich, dann einfach für politische Innovationen in der Form, wie wir sie brauchen, um die Krise zu lösen, nicht mehr ganz gut. Und was ich mir halt, ich habe das eben angesprochen, das Projekt Klimaliste, ist natürlich nicht so einfach. Ich glaube aber, dass das zum Beispiel ein guter Mittelweg ist zwischen Parteigründung und politischem Konkurrenzverhalten. Weil wenn ich mir jetzt zum Beispiel überlege, wenn ich jetzt als Aktivist, ich gehe auf die Gas und hält mein Schildchen hoch und sage Klimaschutz, dann habe ich damit auf die Gesellschaft einen kleinen Einfluss. Wie viel Einfluss habe ich auf eine Wahl damit? Das kann jetzt gerade noch funktionieren, aber das kann in 1,5 Jahren auch ganz anders aussehen. Dann gibt es andere Themen, die vielleicht in die Öffentlichkeit möchten und wie kann ich es dann schaffen, beim 3. Mal hintereinander, beim 1. Mal bei der Europawahl hat es geklappt, wie kann ich es beim 4., 5. Mal schaffen, mit meinem Thema immer noch total die Wahl zu beeinflussen. Das Stichwort Diskursverschiebung. Das ist eine Frage, die kann ich oder die würde ich sagen, die ist mit einem Projekten wie Klimalistenprojekten, wenn man die gut macht, super zu beantworten. Weil dann steht nämlich, dann stehen Leute, die keiner Partei oder wenn sie einer Partei gehören, nicht für diese Partei kandidieren. Also die keine Parteistrukturen haben, die keine politischen Karrieren verfolgen und die auch keinen Overhead dahinter haben, die sich mit Wissenschaftlern auf eine Liste stellen und sagen so, wisst ihr was, ihr wollt in die Bürgerschaft, wir wollen auch in die Bürgerschaft. Und dann habe ich eine ganz andere Position der Klimabewegung, weil ich auf einmal im Wahlkampf bin.
Wäre die Alternative, ich habe vorhin da ein bisschen hinterhergehinkt mit dem Mitdenken, mit der Klimaliste, das könnte man ja jetzt als Themenliste, also als abstrakten Überbegriff nennen, anstatt Parteien habe ich immer Themenliste. Heute habe ich das Thema Klima, dann hast du es jetzt Klimaliste genannt, also gehen alle drauf, die sich pro Klima engagieren wollen. Jetzt sagen wir mal pro Immigranten, dann hätten wir eine Immigrantenliste. Habe ich das richtig verstanden, was du meinst?
Ja, nicht ganz. Also ich möchte keine themenbezogenen Listen für jedes Thema. Das würde, glaube ich, ein bisschen was sprengen. Ich glaube, dass eine Klimaliste, wenn sie eine Klimaliste macht, muss sich auch zu allen Themen äußern.
Okay.
Ich glaube nur, dass das Thema Klimaschutz kein normales tagespolitisches Thema ist, sondern dass es eine Brisanz hat. Wie kaum ein anderes Thema der letzten 100 Jahre. Und insofern ist eine Klimaliste eine Lösung, wo ich in diesen politischen Wahlkampfprozess so massiv eingreifen kann und gleichzeitig konkurrenzfähig bin zu klassischen Parteien, ohne eine Partei zu gründen, was dem Thema Klimaschutz langfristig sehr helfen kann. Das muss man natürlich mit den richtigen Leuten machen. Also man kann das jetzt nicht irgendwie aus Spaß, also kommunal kann man es aus Spaß machen, auf Landesebene oder auf Bundesebene, das ist auch ein bisschen früher, 2021. Aber ich sehe das als eine Möglichkeit, wie eine Klimabewegung, und da spreche ich nicht nur von Fridays for Future, sich prinzipiell weiterentwickeln kann. Weil das Problem ist einfach, wenn ich Politik mache, dann habe ich mache irgendeinen Skandal. Der Skandal ist, Schüler steigen in die Schule. Und das ist langweilig geworden, es gibt noch andere Skandale. Der Skandal ist, was, 1,4 Millionen Menschen auf der Straße. Also FWF ist deshalb auch bekannt und noch so erfolgreich, weil wir immer wieder schaffen, Skandale zu erschaffen. Gut, die 1,4 Millionen Menschen sind kein Skandal, aber sie sind wichtig. Und ich muss irgendwann, wird es schwierig. Das heißt, ich muss neue Räume erkämpfen, in denen ich neu agieren kann. Wenn ich also immer nur Aktivismus mache, dann bin ich halt irgendwann nicht mehr wichtig. Das haben Medien nun mal einfach an sich.
Genau.
Und deshalb ist so,
deswegen hatte ich auch ein bisschen nachgefragt, ne? Weil man
es geht nicht darum, jetzt jedem Thema eine Liste zu geben.
Genau, und es gibt halt in den Medien, ohne die jetzt böse, ich bin eigentlich Freund von Medien, aber ich möchte jetzt nicht dissen. Aber es gibt in den Medien gibt's ja immer so Hypes. Und jetzt dann hat man halt Fridays for Future mal als einen Hype und plötzlich kommt irgendwas anderes, dann ist Fridays for Future vielleicht wieder abgehypt und kommt nicht mehr richtig
in die Gänge. Das ist ja im Prinzip schon medial, das ist also aus Sicht der Medien ist es schon längst passiert.
Ja.
Ich weiß nicht, ob jemand mitbekommen hat, die Medien haben das ja versucht, sie haben es nicht ganz hingekommen. Also der Fridays for Future Hype ging schon sehr stark hoch und dann hat man im September, als dieser riesen Klimastreik war, da hat man dann auf einmal, hat sich viel gedreht, also auch die mediale Berichterstattung wurde eher negativer, kritischer, man hat da gesagt, so, jetzt ist auch mal gut, ne? Also,
ja, komm. Da hilft euch ja auch immer wieder die Greta. Das wäre wär so ein bisschen noch eine andere Abschlussfrage.
Greta, nee, nur um das zu verändern, genau, es ist nicht gelungen. Also tatsächlich hat die Bewegung es geschafft,
sie abzutöten, diese
Aufmerksamkeit. Sigmar Gabriel hat damals getwittert, am 21.09. Danke an alle Menschen, die mutig auf der Straße waren. Jetzt haben wir es geschafft. Also man hat versucht, dieses Klima, diese Klimapostkarte damals tatsächlich, also sowohl Medien als auch Politik, sozusagen den Höhepunkt zu machen, jetzt ist Ende. Gut, Kines.
Also ist ja nicht am Ende, oder?
Nein, es ist auf gar keinen Fall. Und das haben wir tatsächlich durch den 29.11., durch den 17.01. in Mainz und auch jetzt durch den April haben wir es geschafft, auch über die Personen, die wir haben in der Öffentlichkeit, das ist die Frau Thunberg, das ist die Frau Neubauer, auch durch andere Leute, Carla
Mayer.
Ja, haben wir es geschafft, das sozusagen nicht ganz zuzulassen. Mhm. Also dieser Versuch ist schon unternommen worden und deshalb befindet sich auch Fridays for Future jetzt in einer anderen Phase. Mhm. Also eine völlig andere Phase im Prinzip.
Carla Mayer habe ich übrigens auch mal live erlebt, auch mega spannend, fand ich super mutig, die junge Frau, da ging es um Thema Produktwerbung, da waren lauter Werbetreibende gegenüber gesessen, also Nestlé, Ferrero, Unilever und so weiter und so fort und sie stand oben und hat gesagt, Produktwerbung ist schlecht fürs Klima, hört auf mit Produktwerbung, was eine spannende Diskussion war, wenn unten die Leute sitzen, die über viele hundert Millionen oder Milliarden in Summe entscheiden, die für Produktwerbung ausgegeben wird und oben steht jemand. Aber das war für mich war das eine vielen kleinen Schritte zu sagen, erstens mal super mutig, die ist ja auch erst 20 und unten lauter altgediente Manager. Ich fand es genauso mutig, von den Leuten sie auf die Bühne zu holen. Mhm. Das muss man auch erstmal zulassen. Das hätte es vor 40 Jahren mit den Grünen nicht gegeben. Da hätten wir gesagt, hier mit Turnschuhe auf die Bühne, vergiss es. Also das war jeweils mutig. Und bei mir hat es echt tatsächlich wie so ein kleines bisschen wieder mich wieder weiter nach vorne gebracht, zu denken, stimmt eigentlich. Was mache ich eigentlich, wenn ich Werbung mache? Also das ist eine tolle Vertreterin auch von euch gewesen. Und ich glaube, die Gesichter braucht ihr auch. Ne? Du bist ein Gesicht, so haben wir uns ja kennengelernt. Mhm. Und ihr braucht auch eine Greta, die ja auch oft in der Kritik steht. Und manche Dinge kann ich auch einfach nicht nachvollziehen. Mhm. Aber mein Gefühl ist, dass die euch gut tut, oder?
Ja, Greta Thunberg ist einfach eine Anti-Heldin. Das habe ich ja schon gesagt in meiner Präsentation. Also sie ist als Person einfach in vielen Punkten super geeignet. Sie macht das auch sehr gut. Und sie hat einfach eine, glaube ich, eine hohe Glaubwürdigkeit. Das ist das Wichtigste. Also ich brauche, um eine Person medial auch, eine Person medial Erfolg hat, brauche ich zum einen Glaubwürdigkeit, ich brauche eine Geschichte und das erzählt sie alles und das erzählt sie halt auch sehr authentisch. Also es ist keine inszenierte Person. Auch wenn natürlich auch hinter Frau Thunberg, wie hinter jedem Medienstar, auch Teams stecken und Leute, die sie beraten, was ich aber für mehr als legitim halte. Also wenn Politiker sich beraten dürfen, dann soll das bitte eine Greta Thunberg auch tun dürfen, denn so funktioniert nun mal das Business der Medien. Ohne Leute, die da im Hintergrund was machen, kann eine Person mit der Öffentlichkeit natürlich nicht umgehen. Das geht nicht. Das kann niemand. Also gar niemand. Sie ist als Person einfach deshalb großartig, weil sie die so unfassbar viele Dinge verknüpft. Also sie verknüpft einfach fast alles, was wir brauchen als Bewegung. Und deshalb wird sie, glaube ich, auch weiter relevant sein.
Ich habe noch eine Frage, die jetzt erstmal damit gar nicht mehr im Zusammenhang steht. Ja. Das ging mir im Auto so durch den Kopf. Ich habe immer wieder die Kritik gehört, dass bei euch viele mitmachen, die eigentlich, nennen wir es jetzt mal, die eigentlich gar nicht wissen, warum sie Fridays da so Streik machen. Also solche Mitläufer, nennen wir es mal, die hocken da rum und machen Party und sind eigentlich an der Sache nicht interessiert. Das ist ein Vorwurf, das gerne unsere Generation macht, die gar nicht dabei waren, die dann über die spricht. Genau. Wie würdest du das, du bist ja dabei und sagst, ja, wir haben da schon ein paar dabei, die haben halt den freien Tag dann für sich genutzt, waren froh, dass sie nicht in der Schule waren. Aber die Masse ist aufgeklärt oder also wie würdest du die
das einschätzen? Gibt es eine ganz einfache Antwort drauf. Also ich glaube, dass alle Leute, die sich auf einer Demonstration von uns befinden, sich wegen dem Thema dort befinden. Weil dadurch, dass wir keine Anwesenheitslisten führen, wenn ich den Freitag frei haben will, dann muss ich ja nicht auf die Demo gehen. Also entweder mein Lehrer akzeptiert sozusagen unter der Hand diese Demo, dann kann ich auch einfach PlayStation spielen und kann sagen, ich war auf der Demo. Also ich muss nicht wirklich anwesend sein. Wie viele Leute das machen, kann ich nicht sagen. Ich gucke nicht in die Klassenbücher rein von Mainz. Mhm. Gibt es wahrscheinlich auch Leute, das gibt es bestimmt. Also es gibt bestimmt Leute, die sagen, ich war auf der Demo und haben zu Hause gehockt. Aber Leute, die auf die Demo kommen, haben irgendeine Beziehung zum Thema. Aber wir können nicht von allen Leuten in dieser Gesellschaft verlangen, vor allem wenn wir gesellschaftlich breit werden wollen, dass alle den gleichen Bezug haben. Das geht nicht. Also auf der einen Seite wird uns immer wieder vorgeworfen, wir sind eine elitäre Veranstaltung von Akademikern. Und auf der anderen Seite soll aber bitteschön jeder einzelne Aktivist die gleichen Ansichten, die gleiche Glaubwürdigkeit als Klimaschützer haben. Und das ist halt, das funktioniert nicht. Also es gibt auch bei uns sicherlich Leute, die sind vielleicht auf der Demo, weil sie tatsächlich aus persönlichen Beweggründen sagen, hey, das ist ein wichtiges Thema. Mhm. Und trotzdem sind sie vielleicht keine Vegetarier oder Veganer. Und das ist das, und das ist, das also, ich kann
einfach, Beispiel,
ne? Wenn ich, nein, und wenn ich gesellschaftlich breit sein will, und das muss ich sein, damit ich relevant bin, dann muss ich auch Leute mitnehmen, die nicht meinen klassischen Stereotyp vom Aktivismus erfüllen. Mhm. Wir waren 1,4 Millionen Menschen am 20.09. Natürlich sind nicht 1,4 Millionen am 20.09. die perfekten, haben den perfekten Lebensstil, und es geht auch nicht um den perfekten Lebensstil. Also wir demonstrieren nicht dafür, dass Menschen den perfekten Lebensstil haben. Wenn wir das tun würden, würden wir nicht demonstrieren, und vor allem nicht freitags. Mhm. Wir demonstrieren erstmal für eine Sache, und jedem Menschen ist es frei, aus dieser Demonstration für sich Sachen herzuleiten. Mhm. Natürlich ist es Quatsch, wenn jemand SUV zur Demo fährt. Ja, das will niemand. Also das ist auch nicht gut für die Öffentlichkeit arbeiten. Mhm. Man muss, glaube ich, immer da auch eine Mischung finden. Und natürlich wollen wir unsere Menschen sensibilisieren. Aber wenn ich jemanden, der zum Beispiel, er besitzt einen SUV, und ich schließe ihn von meiner Demo aus, dann erreiche ich ja auch nichts. Also der schafft doch nicht den SUV ab, um dann mitdemonstrieren zu können. Also man muss das ja mal ein bisschen kausal aufbauen. Mhm. Was erreiche ich denn? Also wenn ich jemanden habe, der fährt immer SUV, dann hat der genauso das Recht wie jeder andere Mensch, sich als Klimaschützer zu begreifen. Natürlich muss er sich im Zweifelsfall, davor ist er als ein mündiger Mensch nicht gewappnet, er muss sich im Zweifelsfall gefallen lassen, dass Leute sagen, sag mal, irgendwie, was soll das? Aber er ist ein mündiger Mensch, er kann sagen, ich bin Klimaschützer und ich will, dass die Politik Braunkohle abschafft, ich will, dass die Politik ein Tempolimit einführt. Wenn ich Leute mitnehmen will, die ich normalerweise nicht im politischen Bereich mitnehme, also Menschen, die nicht politisch sind, dann muss ich ihnen auch die Möglichkeit geben, so wie sie sind, angenommen zu werden. Weil, wenn ich nur Leute annehme, die eh schon politisch perfekt sind, dann habe ich die gleichen drei, die ich auf jeder Demo habe. Und das sind dann 400 Leute in Mainz. Und damit erreiche ich nichts.
Sorry. Nein, finde ich toll. Finde ich eigentlich auch ein schönes Schlusswort, sogar auch persönlich. Ja, für mich als SUV-Fahrer, ich darf auch auf eure Demo kommen,
du darfst auf jeden Fall auf die Demo kommen. Ich bin natürlich trotzdem im Konflikt.
Mein damit. Denkprozess läuft, das und kann ich dir sagen.
Und ich kann dir nur empfehlen, dir, wenn du dann in 2-3 Jahren die Möglichkeit hast, dich für ein anderes Auto zu entscheiden oder vielleicht auf gar kein Auto umzusteigen, dir zu überlegen, was will ich denn jetzt? Kann ich es vielleicht hinkriegen, einen Lebensstil zu führen, der mich entweder meines Autos entledigst oder mir ein Auto zu holen, was eine höhere Nachhaltigkeit erfüllt. Aber ich kann ja dich jetzt nicht von der Demo, wenn ich dich jetzt auch von der Demo ausschließe, dann behältst du dein SUV und irgendwie.
Dann schaffst du ja Fronten. Und da hat der Habeck mal was Schönes gesagt: Wenn wir uns nur noch anschweigen oder anschreien, ist ja auch nichts geholfen. Nein, natürlich nicht. Und wenn man mir sagt, du darfst nicht mitmachen, weil.
Also wir brauchen quasi eine gesunde Front. Eine Front, in der Dialog stattfindet, die aber trotzdem so insofern Front ist, dass sie politisch was aufzeigt. Also wir sollten uns auch nicht nur alle darüber unterhalten, wie toll wir sind. Also ich brauche schon Front. Ich muss dir schon sagen können, ich finde dein SUV ein Quatschauto, aber trotzdem sind wir im Dialog darüber und wir haben einen Kontakt. Und ich glaube, das ist diese Brücke und diesen Drahtseilakt, den man als Aktivist finden muss, wie man Leuten wie man Positionen klar machen kann und in diesen Positionen auch nicht abweicht und trotzdem im Dialog mit den Leuten bleibt, weil wenn wir nicht mit den Leuten reden, zumindest mit dem man reden kann, dann erreicht man ja nichts. Das ist das mit dem Anschweigen.
Das ist für mich fast schon das perfekte Schlusswort jetzt für den Podcast, weil genau deswegen mache ich das ja. Wenn wir nicht miteinander reden, dann kommen wir nicht weiter. Deswegen versuche ich mit Leuten hier zusammenzukommen. Insofern toll. Aber ich stelle immer noch die Frage zum Schluss.
Ja, mach das.
Nein, eine Frage an dich nochmal. Maurice, hast du noch irgendwas, wo du sagst, Mensch, Jan, ich habe gedacht, dass ich dazu auch noch was sagen darf. Dazu will ich jetzt gerne noch was sagen.
Nein, eigentlich nicht. Also wir sind schon auf viele Themen zu sprechen gekommen. Ich bin ja selber jemand, der sich immer wieder über alles, was passiert, ob das Thüringen ist, immer wieder Gedanken macht. Aber ich glaube, dass ich habe eigentlich fast alles gesagt.
Schön.
Tja, das war schon wieder, wie ich finde, ein anregendes Gespräch mit Maurice und irgendwie auch versöhnlich für uns SUV-Fahrer. Wir kriegen also nicht gleich alles abgeknüpft und auf die Nase gehauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es inspiriert euch. Ich freue mich über Feedback an podcast@defacto.de. Ja, und die nächsten tollen Gäste habe ich schon aufgenommen. Freut euch auf die neuen Veröffentlichungen. Und bis dahin, bleibt gesund. Alles Gute. Ciao, ciao.
Digital Life Talk
mit Jan Möllendorf.